Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 379, heute mit Felix.
Hallo.
Mit Markus.
Notification from your device.
Aha.
Fail to generate thumbnail.
Und Sebastian.
Hi, hi.
Und mit meiner einer. Ich bin heute mal wieder der Ingo und nicht der Markus oder sonst jemand.
Wir haben das Original zurück.
Ja. So halt.
Dann läuft es bestimmt auch am Ende.
Nicht so wie letztes Mal. Wir haben einfach nur einen KI-Sprachmodell trainiert mit Ingos Stimme.
Das könnte man eigentlich mal machen, ja.
Aber das hätte nicht so viele Audioprobleme, muss ich ja sagen.
Es würde flüssiger laufen, meinst du?
Ja. Could be.
Nee, ist bestimmt super.
Ja, auf jeden Fall.
Läuft das total gut. Dann. Wie geht's euch? Alles fit?
Ja.
Boah, soweit.
Mein NAS hat mir in der letzten Viertelstunde irgendwie 1700 Mails geschickt, aber ansonsten alles gut.
Ah. Meine USV schreibt
NAS wahrscheinlich nicht mehr gut.
Jetzt ihm antworten vielleicht. Vielleicht erwarte das eine Antwort. Notice me, Senpai.
Genau, es braucht Aufmerksamkeit. Hast du es nicht gut gestreichelt?
Ah, zu wenig Aufmerksamkeit für die eigene IT. Ja, das kommt schon mal vor, oder?
Das kenne ich irgendwie. Ja. Ich meine, wir hatten die Woche schon Stromausfall. Da hat sich die Hälfte meiner IT auch beschwert. Das war auch nicht so lustig.
Wie kann das sein?
Dass wir Stromausfall haben oder dass die sich beschwert dadurch?
Ja. Das andere. Ja.
Oder mit Ja antworten. Schön. Immer wieder gut.
Genau.
Also ich hatte ja Stromausfälle für einen Mythos gehalten, aber du hast mich von einem Gegenteil überzeugt. Ja.
Gut, wir hatten, sowohl der Ort, also haben mehrere berichtet, als auch der Nachbarort hatten wir so sehr kurz, aber das reicht ja, um dann Dinge aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Moment, wann hattest du nochmal Stromausfall? Am Mittwoch, oder?
Mittwoch.
Ja, der Witz ist, am Donnerstag hatte ich ein Gespräch mit der Uni in Tübingen und die hatten auch am Mittwoch Stromausfall.
Okay, also war das was deutschlandweites.
Ja, deutschlandweiter Stromausfall.
Also ich hatte
in Tübingen
und ich sitze dazwischen.
Ingos Keller. Klassische, georedundante Ausfälle hier.
Vielleicht.
Das war ein Angriff.
Ja,
und sonst vielleicht bin ich auch. Ingos Keller zusammen mit Tübingen ausgegangen.
Ja, ich kann nur sagen, also das eine Fail-Safe-System hat funktioniert und eins ist kaputt gegangen. Das war irgendwie ein bisschen doof. Eine der USVs, also ich habe zwei USVs im Keller. Die eine, die halt den einen Serverschrank macht und die andere, die den anderen Serverschrank macht und einer hat es irgendwie nicht überlebt.
Aber Ingo,
ja,
diese USVs bringen auch nur was, wenn man seine Hardware ansonsten im Griff hat.
Hab ich doch.
Also auch ohne Stromausfall fällt das Keller häufiger aus.
Ich bastel die ganze Zeit im Netzwerk. Ich soll
hättest du halt einfach mal ein Kubernetes-Cluster deployed.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein Kubernetes-Cluster deployen sollte.
Und dann
Keller,
denkst du immer so, nee.
Ja. Oder was? Das kommt tatsächlich dazu. Nee, ich habe aber meine ganze VLAN-Infrastruktur einmal umgekrempelt und
suddenly nothing happens. Nichts passiert mehr.
Ja. Das stand schon lange auf der To-Do-Liste und war jetzt endlich mal fällig. Genau. Okay. Aber ja, genug von Stromausfällen. Wer weiß, demnächst fallen ja Flugzeuge vom Himmel, weil Kerosin fehlt, aber Stromausfälle sollten wir nicht so viele haben und wenn, dann Backup, USV, brauchen wir alles und fast alle sind jetzt bei mir ausgefallen, also muss man neu besorgen oder so. Blast from the Past, haben wir irgendwas?
Steht nix. Habt da nix? War nix? Ist nix passiert?
Hat irgendjemand was geblastet?
Naja, dein Stromausfall schon. Du hast noch was, Markus?
Ich habe nur gesehen, dass es Kommentare gab. Ich war aber nicht da hinterhergegangen. Wenn es ums CMS geht, schaut euch mal Contano ein. Aber anscheinend haben wir über CMS gesprochen und hier gibt's Tipps für CMS in den Kommentaren.
Ja, was ist ein CMS?
Also ein Content Management System.
Hast also du, ich hatte heute Mittag angefangen, die Folge nachzuhören und bin aber leider nicht übers Intro hinausgekommen.
Als wir so lange gequatscht haben oder was?
Ich hör ja so einen Podcast immer zum Einschlafen.
Richtig. Wir hatten M-Dash von Cloudflare. Ah ja, alles klar, das war der Grund. Aber mehr als das haben wir nicht.
Anders ja, wir haben auch ein bisschen mehr,
Blast from the past.
Mehr über CMS geredet. Aber ja, stimmt, das war eine war was, weil es neu Open Source ist. Ansonsten Static Site Generator fertig. Ich meine, so deployen wir die Binärgewitterseite ja auch.
Ja. Langweilig.
Ja, langweilig, genau. Aber, ja. Gut, wir hatten jetzt die Woche Zukunftstag oder Girls Boys Day, wie auch immer das in dem jeweiligen Bundesland bei euch heißt. Das heißt ja irgendwie überall anders. Ich glaube aber, es ist bundesweit derselbe Tag, ne? Ich mich nicht irre. Mhm. Also das war jetzt die Woche. Und ich mache mit den Kids ja dann immer, kommen wir machen jetzt mal Linux und ihr sollt mal einen Webserver aufsetzen und dann die Standard Apache oder Nginx Webseite bearbeiten und irgendwelche Bilder raussuchen und irgendwie Farben machen und so. Das macht denen dann immer ein bisschen Spaß. Genau. Also.
Das machen die dann noch selber oder fragen sie da auch direkt einen Computer? Wie ist das?
Das hat jetzt keiner ChatGPT und Co. oder also das
ist cool. Das ist doch super. Nee,
das hat funktioniert. Also ich meine, klar, haben einen kleinen Aufgabenblock und genau, dann macht man mal ein bisschen, was sind ja so 7., 8., 9. meistens. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn sie dann irgendwie mal sehen. Noch schöner wäre natürlich, wenn man wirklich eine Webseite im Internet gleich veröffentlichen könnte. Aber ja, zumindest im Intranet bei uns war sie dann kurzzeitig sichtbar und die durften dann also sich gegenseitig sozusagen besuchen. Ja, jeder hat eine Webseite gebaut und dann konntest du mal gucken, was dein Banknachbar sozusagen gemacht hat. Ja.
Da muss ich ja sagen, sowas war mein Einstieg in den, ja, ins Programmieren und Co.
Ja, siehst du.
Das ja, schon ganz lustig.
Ja. Hm. Ich meine, der eine hat auch gesagt, er guckt sich jetzt mal Linux an. Also auch schon alleine deswegen finde ich das sehr erfolgreich. Die Leute nicht. Gut, wobei die meisten wussten auch nicht, was Windows ist und was sie da eigentlich benutzen, aber zumindest der eine hat gesagt, das ist ja cool, das guckt er jetzt mal und er glaubt, dass sein Vater das auch schon mal verwendet hat, von dem her. Genau, vielleicht mal angefixt wieder. Gut, wenn ihr sonst Blast vom Superstmäßig nicht habt, dann kommen wir zum Toten der Woche.
Wir haben einiges.
Ja, was ist schon wieder alles?
Das ist alles von mir, oder? Ich hab gar nichts mitgemacht.
Nee, wir waren
ein bisschen schlecht. Dann muss ich schnell drüber. Dann muss ich ganz schnell über die Sachen drüber heben. Und zwar, es gibt ja dieses NIST, National Standards Technology, wie heißen die? Dieses amerikanische Government. Und die haben kein Geld, das wissen aber alle. Die NIST maintained die National Vulnerability Database, die NVD. In der werden CVEs gespeichert, also Schwachstellen werden dort quasi abgelegt zu, die reported werden zu Software. Das ist so die Grundidee. Bis jetzt war es so, dass sie versucht haben, zu allen Schwachstellen so eine Art Detail, also so ein Enrichment zu machen, zu sagen, okay, was bedeutet diese Schwachstelle, wo kommt die her und dies und das. Also so extra Informationen, die sie zu dieser Vulnerability haben, dass sie die dazulegen. Das hört jetzt auf.
Ja.
Yeah. Ist nicht hier, ist nicht gut. Aber
was? Also, ich dachte, das ist gut, dass es aufhört.
Warum?
Will nicht.
Okay, das kann ich gut. Du hast nicht ganz verstanden, was ich gesagt habe. Die haben was Gutes gemacht, jetzt hören die auf damit.
Ach so.
So hörst du mir zu, Ingo. Das kannst du zum Vatertag machen. Ne? Jetzt musst du aufpassen.
Okay, gut.
Okay, also das ist sehr schade.
Zu meiner Verteidigung, ich habe schon 3, 4, 5 Sekt-Intos. Also falls ich ein bisschen...
Hä, was hast du denn schon wieder gemacht?
Ich war bei den Nachbarn.
Das ist hier so. Der Ingo hat schon Vatertag.
Ja. Auf gute Nachbarschaft.
Genau. Sehr ja, gut. Das erklärt es mit dem Keller.
So lobe ich mir den Freitag-Einstieg. Ja.
Don't drink and debug. Das geht einfach nicht, ja.
Ja. Gut, jetzt höre ich dir wieder zu und bin ganz leise.
Okay, alles klar. Was habe ich denn da vorher gesagt? Sorry, I was on mute.
Mach einfach weiter.
Okay, okay. Also, die haben das auf jeden Fall in der Vergangenheit gemacht. Vielleicht öfter, ja, also ein bisschen lackluster. Also, die haben nicht alles so super toll gemacht, aber sie haben es immerhin irgendwie gemacht. Das ist jetzt komplett vorbei und ja, muss man wissen. Das zweite ist, ich weiß nicht, ob wir das schon drüber geredet haben, es war jetzt so lange in der Vergangenheit, das Metaverse wird abgeschaltet, kein VR mehr. Und jetzt machen sie nur noch
nicht VR.
Ich weiß nicht genau. Horizon Worlds hieß das ja früher, dieses was war das, dieses VR-Rede-Dingi. So wie VR-Chat, nur nicht das, sondern von Facebook. Und das hört jetzt auf. Ingo, jetzt dein ein. Ja. Jetzt musst du sagen, yeah.
Also, war das jetzt, war gut, dass das weg ist, oder?
Ja. Okay, so. Das war, warum sie gucken, ob du aufpasst.
Also nicht. Das war nicht ganz klar.
Okay. Jedenfalls das Metaverse VR, wie heißt das? Metaversum oder so.
Stecker VR steht da. Mhm.
Horizon Worlds heißt es, genau. Das ist jetzt vorbei. Es wird sterben, jedenfalls mit diesen VR-Brillen, aber irgendwie auf dem Smartphones immer noch. Ich weiß nicht genau, also ich habe davon ich habe es noch nie gesehen, muss ich sagen.
Aber war das so wie Second Life oder was?
Ja, wie VR-Chat, glaube ich, also dass du so...
VR-Chat, Sachen, die die Welt braucht. Ja, okay, gut.
Mhm. Ja, das... Oder ja, so wie... Ich stelle es mir so vor wie Roblox, nur mit nicht ganz so blockig.
Und, okay, aha. Aber schon, dass die Leute irgendwelchen Scheiß verkaufen wollen.
Ich denke schon, ja.
Okay, gut. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie bauen immer noch VR-Zeug, sie verkaufen immer noch die Brillen, die Oculus Swift und... Nee, scheiße. Ich soll nicht so viel Blödsinn reden. Diese Dinger machen sie immer schon noch. Sie machen jetzt bloß diese Second Life Umgebung da weg.
Ja.
Ja, okay. Naja, okay. Oh, schade. Ja. Wir hatten sowas Ähnliches, glaube ich, schon mal in irgendeiner der letzten Sendungen, aber man kann nicht oft genug drüber reden, dass.
Ja, wir hatten was anderes. Wir hatten dieses Bodybuilding, VR Bodybuilding. Darüber habe ich vorletztes Mal geredet. Dass das stirbt mit Meta VR.
Okay. Blablabla.
Und da waren Leute tatsächlich unglücklich, weil die das benutzt haben. Und bei diesem anderen Ding anscheinend niemand. Also genau. Was haben wir noch? Telefonische Aktivierung deines Microsoft Windows.
Aber es geht nicht mehr?
Echt? Nee.
Seriously?
Ja.
Aber wie kriege ich dann mein Windows 11 Pro dann?
Aber okay, also der Trick ist, nicht installieren. Und da musst du auch nichts aktivieren. Tada!
Aber das leben zu lassen wäre doch einfach gewesen, weil die hätten hinter die Telefonleitung doch jetzt wirklich so einen Voiceport kleben können.
Ja.
Verstehe ich nicht.
Ist jetzt aber vorbei. Das war's. Wahrscheinlich wurden sie da zu hart, weiß ich nicht genau.
Nee, das war zu teuer. Ich glaube einfach, die Maintenance ist zu teuer, deswegen wird das überall wegrationalisiert. Also es gibt ja keine Hotlines mehr und es gibt ja auch keine Chats mehr, wo du mit Menschen chattest. Das ist auch durch. Es ist
vielleicht
schon,
sind die Token zu teuer. Die haben ja auch gesagt, dass irgendwie Leute jetzt
stimmt, die wollen 9000,
weil Token zu teuer sind.
Ja, die wollen 9000 Leute entlassen, ja.
War das Microsoft? Ich weiß nicht.
Ja,
genau.
Microsoft.
War Microsoft
da jetzt irgendwie
9000 und Meta 10% seiner Belegschaft.
Ja, genau. Und zwar, weil Token so teuer sind, weil irgendjemand den ganzen Scheiß RAM aufgekauft hat. Und deswegen Token zu teuer für die Bots. Und ja. Genau, deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Chatbot für die Telefonleitung zu teuer. Und deswegen müssten sie das jetzt wegrationalisieren.
Okay. Tja.
Traurig, traurig, traurig. Jetzt kannst du Ohr machen.
Ja. Nee.
Oh.
Nee, das interessiert mich. Ich habe, glaube ich, noch nie bei Microsoft angerufen, um Windows aktivieren zu wollen. Also früher... Oh, als ich noch Windows aktiviert hatte, gab es diesen einen Code, den man immer reintun konnte, der funktioniert hat. Und seitdem musste ich keinen Microsoft aktivieren mehr. Von dem her war das jetzt nicht wichtig für mich. Aber
ja, ist auch ja jetzt erst weggefallen.
Ja, aber auch vorher hätte ich es nicht gebraucht.
Ja, man hat halt quasi diesen Windows-Unlocker, wenn du das brauchst.
Oder wie ich glaube, bei meinem allerersten PC habe ich mal angerufen. Das war schon lange her.
Da hast du noch bei IBM angerufen, ne?
Mhm. Und Ingo meint bestimmt FCKGW diesen Code.
Ja, na, ich weiß den nicht auswendig, aber es ist schön, dass du den noch weißt. FCKGW
war der Code. Ja, das ist, was ich in meinem Kopf hatte und es hat tatsächlich gestimmt.
Du Scheiße, genau, was du alles in deinem Kopf hast, echt.
Ja, hey. Müll, oder? Kompletter Müll einfach.
Genau, unnützes Wissen für 400.
Ja,
wie hieß der?
Wie hieß der Anfang von dem Standard-Login-Key, Unlock-Key für Windows XP?
Genau, ja. Okay, gut. Das war jetzt traurig. Kommen wir jetzt wieder zu guten News. Wobei du
ja. Wir sind noch nicht ganz durch. Nämlich proprietäre Stromladestecker an deinen Notebooks sind Geschichte.
Endlich sorgt die EU dafür, dass wir nicht nur bei Handys dieses einheitliche Laden haben, sondern auch bei USB-C für Notebooks.
Für Notebooks, genau.
Ich war ja der Meinung, dass das nicht nur bei Handys sein sollte, oder? Ich glaube, bei allen.
Nee, war's aber. Das die erste Sache, was sie jetzt umgesetzt haben, das ist tatsächlich nur für Handys gewesen.
Nee, das war nicht nur für Handys, sondern auch für ein paar andere Geräte.
Für Tablets oder so, oder?
Nee, für Boxen und so, glaube ich.
Hier so Headphones und sowas. Ja. Also es waren ein paar Produktkategorien, die das schon haben mussten. Laptops eben noch nicht, die kommen jetzt dazu.
Mhm.
Sehr schön.
Aber wenn du ein Gaming-Notebook hast, was über 240 Watt verbraucht, dann kannst du auch einen proprietären Stecker noch haben, weil das ist gerade das obere Limit von USB-C. Okay.
Wieso
dein Laptop mehr als 240 Watt verbraucht, das ist mal eine verdammt gute Frage. Wahrscheinlich ist dann
also wieso braucht man dann einen Laptop? Das war eigentlich
das ist ein Gaming-Laptop. Oder für AI.
Also ich weiß noch, früher sind wir, wenn wir, also ich denke mal, man hat einen Gaming-Laptop, weil man auf eine LAN-Party gehen will. Früher sind wir halt mit Mülltonnen zur LAN-Party gefahren und in der Mülltonne war die komplette Hardware drin.
Ja, das ist auch gut.
Oder man nimmt einfach zwei Laptops mit und macht ein Cluster.
Cluster-Laptop.
Ein Spiele-Cluster.
Ja, einer muss ja immer den Game-Server machen. Das kann ja der zweite Laptop machen. Ja. Das ist schon so. Das hast du jetzt auch nicht mehr. Wie ist das jetzt überhaupt, wenn man jetzt auf eine LAN-Party geht? Spielen dann alle online? Und man sitzt nur nebeneinander?
Ja, gibt's noch. Ich habe tatsächlich letztens mit jemandem geredet und gesagt, er geht demnächst auf eine.
Ja, aber die Frage ist, wie läuft es dann da ab? Spielen die dann tatsächlich auch auf diesen lokalen Server? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kannst du einfach online zocken, ist viel einfacher.
Sowohl als auch. Hat er gesagt. Also die spielen untereinander was, aber wenn sie irgendwie keinen Bock mehr haben, dann spielt
auch jeder einfach irgendwas.
Genau. Dann spielt man halt auch mal was.
Ja, Horizon Worlds, was er jetzt nicht mehr spielen kann, genau. Der andere spielt Roblox, was man noch spielen kann.
Ja.
Ja, gut.
Der andere spielt auf seinem Z80.
Der andere spielt auf seinem Z80 mit seinem neuen Betriebssystem.
Echt?
Ja. Wenn du Z80 hast, dann kannst du jetzt das Betriebssystem updaten zu der neuesten Version 2026. Und zwar Nost OS kannst du jetzt da drauf installieren.
Ja, naja, gut. Ja.
Nein.
Hast du noch ein Z80, wo du mal kurz Nost OS drauf installieren?
Ich habe kurz überlegt, ob wir irgend sowas noch haben, aber ich glaube nicht.
Ja. Nee. Also, es ist, ein Typ hat gemeint, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt für den Z80 ein neues Betriebssystem zu bauen.
Absolut.
Und ich meine, es gibt keinen falschen Zeitpunkt, und es ist einfach der Zeitpunkt gewesen. Und dann hat er es gemacht und zack, kannst du jetzt direkt drauf ausprobieren. Und dann kannst du das auf deinen 4-Zeilen-Bildschirm kannst du da richtig nice irgendwie, weiß ich nicht immer, machen, aber es ist geil.
Also, Kinder, fragt mal eure Eltern oder Großeltern, ob sie noch sowas rumliegen haben und ob Opa mit euch jetzt mal ein bisschen auf dem Z80 spielt und dieses super neu geile Betriebssystem ausprobiert.
Ja, genau. Da kannst du dann, ich weiß gar nicht, was man dann da macht.
CD...
Weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, ja. Kannst irgendwas drucken, glaube ich.
Ja. ich meine,
kannst jedes... die Mailbox aufmachen, steht hier. Und du kannst Zorg spielen.
Zorg.
Mhm. Zorg.
Jeder
ja, das sind so die
Pi
Chancen,
hat mehr Rechenleistung.
Was hat mehr Rechenleistung?
Jeder Raspberry Pi hat mehr Rechenleistung.
Raspberry Pi ist ja jetzt, das ist der falsche Vergleich.
Jeder ESP hat mehr Rechenleistung.
Ja, ist einiges genau, mehr Rechenleistung.
Jeder, ja.
Ja.
Z80, CPU.
Jede Waschmaschine, jedes
Gerät
hat irgendwie mehr Rechenleistung.
Ja, genau. Genau, kleine Kopfhörer haben 100 Pro auch mehr Rechenleistung. Genau. 2 Megahertz hat ein Z80. Und zum Vergleich, so ein ESP32, der clockt gerade mit 320 Megahertz. Also, das ist halt einfach schon krass.
Ja. Ich meine, kann man machen. Aber.
Kann man machen, ja.
Ja.
Also ich find's geil, ich meine, warum nicht, ja?
Aber
wenn er
dann ein
Hobby hat und es cool findet.
Du konntest bis tatsächlich vor kurzem, nämlich im Juni 24, konntest du noch diese Dinger kaufen. Waren noch lieferbar. Also von dem her ist vielleicht gar nicht so weit weg, die noch zu benutzen.
Okay. Hm. Vielleicht kommen sie jetzt wieder, wo sie ein neues Betriebssystem haben.
Ja.
Ich meine, der Größenunterschied ist halt, so ein ESP ist ein Daumennagel und wie groß ist das Teil denn? Das denke
ich sicher. Größer.
Ja.
Ein bisschen größer, gell?
Aber wie gesagt, bis vor kurzem noch kaufbar.
Lieferbar. Und kannst Zorg spielen.
Ja,
läuft aber nicht, da muss gucken.
Wobei sie die Z80-Dinger auch kleiner gemacht haben. Also es gab dann spätere, die waren nicht mehr ganz so groß. Ich das richtig sehe irgendwie. Aber ja.
Ja, das hast du jetzt auf jeden Fall, wenn du das möchtest, gibt's da zum Runterladen offene, ich weiß nicht genau, was für eine Art von Datenträger, das machst du wahrscheinlich auf diese Riesendisketten noch. Oder überspielst über einen Serialport auf das Gerät drauf oder so. Das werdet ihr dann herausfinden, wenn ihr euren Z80 mit dem neuen OS bespielt habt.
Ja. Könnt ihr ja mal Videos hochladen, wenn ihr das gemacht habt. Gucken wir
genau. Oder Ingo findet das mal wieder in seinem Schrank.
Es kann durchaus sein, dass wir irgendwo noch ein Z80 haben. Ich würde das nicht ausschließen, dass ich in irgendeiner Box noch so ein Ding habe.
Ja, ja, es halt, muss eine relativ große Box sein, dann musst du ein bisschen gucken.
Ja.
Obwohl, nee, das geht, sein Arm daneben. Nee, das ist gar nicht so groß. Das geht schon.
Sowas, wahrscheinlich habe ich irgendwo einen. Na gut. Ich habe vergessen, die Kategorie zu sagen. Das war übrigens Untoter der Woche.
Oh, oh, das ist jetzt vorbei, hey, das kannst vergessen. Ey, eigentlich ist das nie wieder auseinander.
Naja, ihr könnt ja, wenn ihr jetzt zufällig zu dieser Zeitmarke gesprungen seid, nochmal eine Minute zurückspulen.
Top, Ingo, top.
Hey! Immerhin.
Ist super. Das,
ja,
das
hat fast funktioniert. So funktioniert.
Ich glaube, das kriegt die KI nachher hin.
Nee, das macht die KI nicht. Das macht nur Speech-to-Text und dann Heuristik. Wir haben keine KI dafür. Wenn das KI macht, dann ist immer kompletter Shit. Dann sagt er so, ja, wir haben voll die tollen Sachen geredet und macht einfach irgendwas. Das wollen wir so nicht. Wir wollen Stabilität in unserem Leben.
Genau. Absolut.
Okay. Apropos KI.
Ja, wir kommen zum Ei der Woche.
Mhm. Und was haben wir da? Oh, Nvidia, die haben tolle Ideen.
Ja, genau, das sind noch ein paar, also das ist jetzt nicht diese Woche passiert, aber trotzdem fand ich es irgendwie mal erwähnenswert, was für dumme Ideen so manche Firmen haben. Und der Nvidia-Chef, der hat vorgeschlagen, dass man ja seinen Mitarbeitern statt einer Gehaltserhöhung KI-Tokens auszahlen könnte.
Hm. Ja, kann man machen.
Also das grenzt so ein bisschen, also für mich hört sich das so an, ja, ist schön, dass sie da sind und arbeiten. Übrigens, hier kriegen sie was, damit sie noch mehr arbeiten können.
Damit sie noch mehr und noch schneller für uns arbeiten können.
Aber je nachdem, Tokens, also wenn man sich die Bedingungen von Copilot anguckt, da steht ja drin, das ist ein Unterhaltungstool. Also dann, das ist ja nicht nur für Arbeit, so Tokens. Hm?
Ach so.
Ups. Hm. Ja, stimmt. Du kannst den zum Beispiel fragen, wie es ihm geht. Der Automat.
Hallo, wie geht's dir?
Und dann kostet das halt 20 Token oder so und dann antwortet er dir. Auch nochmal 20 Token. Haben die auch gesagt, ob das die Input- oder die Output-Token sind, die du da bekommst?
Nein.
Token sind Token, das wird 1:1 verrechnet, sorry.
Ja, was? Das geht nicht. Das, die einen sind mehr wert als die anderen. Das kannst du nicht machen.
Ja, aber das geht alles auf das. Also wenn das ein Bonus ist, dann wird das gleichwertig einfach alles auf das Budget angerechnet.
Also ich glaube, das ist, was eine richtig tolle Idee wäre, wenn einfach dem Nvidia-Chef nur Token ausgezahlt werden, anstatt Geld.
Ja, den einfach 100%.
Ja, stimmt. Aber dann kann er auch einfach nur Token nehmen, ja, wenn ihn das nicht mehr juckt. Das ist ja auch in Ordnung dann.
Ja,
also ich fände es, glaube ich, besser, wenn die Leute irgendwie so Nvidia-Grafikkarten für zu Hause bekommen, damit sie da ein bisschen lokales Sprachmodell machen können, anstatt da angefixt zu werden.
Ja, also sie sollen halt Rechenzeit in Form von Tokens erhalten und dann könnten Mitarbeiter zum Beispiel eigene KI-Agents mit dieser Rechenleistung trainieren. Ich denke, also ich weiß nicht, ob das
immer noch nach Arbeit
Sinn
an,
und Zweck
sagen.
Der Bezahlung ist. Ja, also ja, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr kurios.
Das hat sich tatsächlich jetzt gerade nach Arbeit angehört. Also dass das, was Leute auf Arbeit machen sollen, dann noch mehr in ihrer Freizeit machen sollen für die Arbeit.
Ja.
Nicht. Ja, gut. Kann man so sehen. Ja, für mich hat sich das ein bisschen angehört wie, nimm hier unseren AI-Shitcoin und dann sei ruhig.
Mhm.
Kannst du leider nicht in echtes Geld umwandeln, im Gegensatz zu diesen Shitcoins. Wenn es, solange es noch geht. Nee, du kannst es nur ausgeben.
Ist ja gut, vielleicht haben wir irgendwann so eine Token-Handelbörse oder so ein Scheiß. Wenn diese Token Tokens nicht mehr verfallen.
Ach so, für Token, Token-Handeln, ja, das, ja.
Ja, das war's auch schon. Also das ist, ich finde es einfach ziemlich lächerlich, diese Idee, aber es gibt halt viele Leute, die komische Ideen haben.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, bei Leuten, die extra besonders viel Geld haben und die haben immer noch viel beschissenere Ideen, wie andere Leute quasi kein Geld bekommen sollen.
Ja, natürlich.
Stattdessen irgendeine andere dumme Idee.
Deswegen verstehen die sich auch alle so gut, glaube ich.
Mhm. Ja.
Genau, dann habe ich noch mitgebracht, OpenClaw löst KI-Goldrausch in China aus.
Was bedeutet das?
What?
Was? Also ich verstehe es nicht. Bedeutet das, dass die jetzt diese Token meinen oder was?
Nein, aber extrem viele Firmen verdienen aktuell Geld in China mit OpenClaw. Oder zumindestens genau, also dieser OpenClaw ist ja dieser Open Source KI Agent, der die Sau durchs Dorf getrieben wurde und in China hat das halt einen riesen Boom ausgelöst. Dort gibt es etliche Cloud-Anbieter, die dort Services anbieten, aber auch Installationsservices, wo die Leute Schlange stehen wirklich, um sich OpenClaw auf ihrer Hardware installieren zu lassen und so Sachen. Also gut, ich denke, wenn man sich das installieren lassen muss, dann sollte man es vielleicht nicht nutzen, aber in China ist das halt ein kleines bisschen anders.
Nee, das wäre hier, glaube ich, auch so. Also viele Leute benutzen Dinge, die sie nicht benutzen sollten. Das gibt's schon.
Okay.
Ja, also hier aus dem Artikel herauskommen dann zum Beispiel noch so Sachen wie, dass da irgendeine Firma zahlt bis zu 1,4 Millionen Euro für Einmannfirmen mit OpenClaw.
Wow. Okay.
Es fließt dort sehr viel Geld. Es wird sehr viel dort eingesetzt derzeit und, ja. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es an vielen verschiedenen Stellen gesehen. Ich dachte, ihr hättet es vielleicht letzte Woche auch schon, in der letzten Sendung auch schon gehabt, aber war jetzt dann doch nicht so.
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich habe ich das gar nicht mitbekommen. Aber die Frage ist dann halt auch, was machen die dann? Also, du hast dann diesen Agent und dann,
was,
der ist ja nicht bei dir, der ist ja bei jemand anders dann irgendwie.
Ja, nee, der wird, also das OpenClaw selber, das installierst du halt auf deiner Hardware.
Okay.
Und nutzt dann aber eben irgendwelche KI.
Ach so, Modelle dann. Also so
genau, DeepSeek irgendwelche Cloud-KI-Modelle. Du kannst natürlich auch lokale laufen lassen. Ich selber habe hier auch eine VM mit OpenClaw laufen und mittlerweile auch noch mit Hermes, das habe ich jetzt heute gar nicht mit in die Themen hier aufgenommen. Da probiere ich jetzt im Moment verschiedene Modelle. Das Hermes ist jetzt relativ neu rausgekommen, hat ein kleines bisschen einen anderen Fokus als OpenClaw. Und also OpenClaw ist ja wirklich so als Assistent geplant gewesen und gedacht. Und es gibt schon viele ganz nützliche Kleinigkeiten, was man das Ding machen lassen kann. Also
das hast du mal erzählt, ja. Dein, was war das, Datenbank-Access-Krams fürs Haus oder so?
Genau, zum Beispiel das. Dann habe ich jetzt mir fürs Podcasten mal ein kleines Tool schreiben lassen, wo ich mir meine Artikel sammeln kann, die halt wirklich dann direkt so aufbereitet sind, dass ich sie im Podcast nicht nochmal lesen muss, bevor ich dann anfange, sondern halt wirklich dann schon die Highlights aufgeschrieben sind und. Und das macht letzten Endes auch der KI-Agent für mich. Also ich schmeiß ihm dann halt den Artikel hin und sag, pack den mal bitte da mit rein. Und dann sind die Sachen schon vorausgefüllt und zusammengefasst und ja, solche Kleinigkeiten oder dann irgendwie Posts auf Mastodon schreiben lassen oder ja. Also man kann die Dinger auch vieles machen lassen, was jetzt nicht heißt, ihm Zugriff auf dein Mailpostfach zu geben.
Okay, ja, das ist ja gut.
Aber dazu passend, das ist eine sehr gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, weil genau das ist ja der Punkt, worauf gebe ich einen Zugriff und wie halte ich es in einem Rahmen, wenn ich die Agenten benutzen will, wo ich mich drum kümmere, ob ich da jetzt gerade aus Versehen einen API-Key leake oder nicht. Mhm. Und von Docker kommt da was ganz Interessantes, das Sandboxing, also Sandbox ist ja ein bekanntes Konzept und ging vorher auch schon. Die haben jetzt ein Tooling da drumherum gebaut, um mit Docker ein Sandboxing für AI-Agenten zu ermöglichen. Sie nennen Sandboxes. Es ist jetzt nicht so super kreativ vom Namen her, aber sieht sehr vielversprechend aus. Es gibt ein Brew-Tab dafür, so dass man nicht unbedingt mit dem Docker-Desktop-Client arbeiten muss, aus Gründen. Man kann dann hinterher, ähnlich wie mit Docker, mit dem Command-Line-Tool, was SBX heißt, für Sandboxes, die Sandbox in einem Projektverzeichnis starten und dann sagen, führ mir hier einen Codex aus, führ mir hier einen Claude drin aus und eben auch dann dort sagen, wie viel Netzwerk-Traffic oder Netzwerk-Traffic nur zu freigegebenen Domains, um dann einfach zu verhindern, dass da irgendwohin was geschickt wird, wo man es nicht möchte. Und hat weggekapselt seine API-Keys, seine Credentials, sein persönliches Filesystem, weil eben nur das Verzeichnis drin liegt, das Projektverzeichnis, was reingemountet wird. Alles, wie man das gerne so haben möchte, wenn man mit einem Sandboxing arbeitet. Sie benutzen dafür eine Micro-VM-Isolation und sie schaffen es auch, dass, wenn da drin Docker benutzt werden soll, nicht den Docker-Host vom Host da rein zu mounten, weil dann wäre das ganze Sandboxing ja dahin.
Ja, das ist korrekt.
Genau, das ist sieht ganz spannend aus, ist in einem, also sie haben es released, ich glaube aber, sie nennen es selber noch Experimental und Beta und umgekehrt habe ich aus zuverlässiger Quelle gehört, dass sie sich sehr über Feedback auch freuen. Also,
das klingt genau. Auf jeden Fall interessant, ja. Also ich habe jetzt den KI-Agent einfach eine eigene VM gegeben. Ja. Das klappt, also ist natürlich ein gutes Kapseling, aber ja, je nach, was man halt schon merkt, ist, je nachdem, welches Sprachmodell man hinten dran dazu schaltet, desto unterschiedlicher sind halt auch die Angaben, die zurückkommen. Also das Ding hat eigentlich ursprünglich mal gesagt bekommen, das ist dein PC, darauf läufst du. Ja, mhm. Und bitte starte hier mal zum Beispiel dann einen Docker-Container mit diesem Tool, was du mir geschrieben hast und so. Ja, und wenn man ihm, je nach Modell, was man geladen hat, wenn man dann sagt, hier kannst du da nochmal nachgucken, da scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Ja, nee, ich habe keinen Zugriff da drauf. Oder ich bräuchte erstmal einen SSH-Zugang. So, das ist auf deinem Rechner. ja, dann lock dich doch mal bitte ein. Ich so, nein, das ist, du bist da drauf. Und dann schaltest du halt einfach, also es ist halt wirklich krass, wenn du dann umschaltest auf Claude oder auf ChatGPT 5.4 oder so Sachen, wie krass viel besser diese Antworten dann sind oder wie viel besser das Teil einfach mit den Informationen, die es hat und bekommt, halt dann umgeht. Ja.
Mhm. Ja. Also bessere Modelle sind besser. Das ist schon so, ja.
Ja, sie sind intelligent, also sie wirken intelligenter, das ist es halt, ja.
Ja, es fühlt sich weniger müllig an. Das ist das Hauptding, glaube ich. Also es, ich bin halt jetzt auch ein bisschen verwöhnt, muss ich ja sagen, sowohl von der Arbeit als auch von dem, was ich halt quasi von Claude geschenkt bekommen habe. Und deswegen, ja, also so alles, was, wo ich dann quasi Modelle benutze, die halt nicht maximales Level sind, das dann halt fühlt sich dann direkt wieder dumm an, irgendwie so. Und ich da hoffe ich.
Arbeiten ist alles dumm hier.
Ja, ist halt schon echt so. Also da hat man dann auch keine Lust weiterzumachen, denn da, also wenn es quasi nichts ist, jetzt gerade was quasi Bleeding oder was quasi Top ist, wenn das mir nicht zur Verfügung steht, dann kann ich es auch direkt selber machen. Aber bei den Sachen, das, wo man halt wirklich wenig nachdenken muss und auch viele Sachen übernommen werden, wo man entweder keine Lust drauf hat oder halt auch gar keinen Skill dafür hat, das ist dann schon cool. Also es fühlt sich dann schon richtig zukunftsmäßig an. Ja, aber die Sache ist halt natürlich, die Token und quasi der Preis, der ist halt gerade extrem subventioniert, ja. Also das, was du da bezahlst, ist ja nicht der Preis, der es eigentlich wert ist. Und wenn du den echten Preis zahlen müsstest dafür, ist halt die Frage, ob das dann die Leute noch so verwenden würden.
Ja, ist die Frage, ist es das wert oder ist es das, was es aktuell kostet? Also weil du jetzt
ja, Wert. Ja, genau, ist es nur das, was es gerade kostet, wert, oder ist es so viel wert, wie viel es im Betrieb? Oh, ja, ist ja das ist die richtige Frage, ja. Oder willst du dann doch vielleicht einen Studenten haben einfach?
Der lernt übrigens auch.
wenn jetzt quasi das, sagen wir jetzt, das Claude in der Maximalversion kostet ja irgendwie 800 Euro im Monat, oder du kannst einen Studenten für 800 Euro haben, dann weiß ich nicht. Also ich finde
ja
schon.
Ja gut, witziger. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ich nutze dann nein, aber ich nutze dann zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, was Claude da bietet, aber bei Gemini zum Beispiel hat man diese Gems, bei ChatGPT hat man die Spaces, die man da anlegen kann, wo man es vorprompten kann, und die kann man eben auch teilen mit seinen Mitarbeitern. Und da habe ich halt eben für die Studenten oder für die Lehrlinge eben was vorgepromptet, dass sie halt nicht wegen jeder Kleinigkeit zu mir rennen müssen, sondern erstmal mit dem KI-Agent darüber diskutieren können, der sie eben an diese Lösung ranführt, aber ihnen kein Code zur Verfügung stellt.
Mhm. Ja, das ist ein anderes Thema, aber mir ging es eigentlich darum, willst du lieber einen Studenten haben oder willst du Claude haben? Also wenn du dich entscheiden müsstest und wenn die beide gleich viel kosten.
Ja, also ich weiß nicht, wenn man sich entscheiden muss, sollte man sich immer für Menschen entscheiden, aus meiner
Sicht. Ich denke nämlich auch. Das ist halt schon so, ja. Auch generell, ja. Das ist ja. Also das ist halt die Frage, wann kommt dann dieser Zeitpunkt, wo es dann auf einmal, wo die Firmen dann auf einmal Geld verdienen müssen. Aktuell ist es ja gerade nicht so. Die können ja immer noch unendlich viel Geld verbrennen. Und ja, wenn dieser Zeitpunkt kommen sollte, das ist dann, ja, das wird dann nochmal spannend.
Also ich gehe stark davon aus, dass der Preis halt nicht stark steigen kann, weil es sonst nicht mehr so eingesetzt wird. Und dementsprechend muss die Technik hinten dran werden einfach.
Ja, gut, da bin ich nicht ganz so optimistisch, weil ich glaube, eigentlich ist das, was sie tun, schon, dass sie sehr stark darauf abzielen, dass sie die Abhängigkeiten möglichst hochfahren. Deswegen auch die Befeuerung von dem Hype. Also sie wollen, dass alle an ihrem Tropf hängen. Und dann können sie die Token auch hochziehen.
Mhm, genau.
Ja, solange aber Konkurrenz da ist, ja.
Ja gut, aber jetzt ist es gerade so, dass Microsoft GitHub Copilot Neukunden ablehnt. Ja. Hm. Also die Ressourcen sind jetzt, so wie es halt gerade aussieht, sind die Ressourcen gerade erschöpft, neue Leute mit reinzunehmen für den Preis, den sie halt dafür aufrufen. Und ja, ist die Frage, was passiert als nächstes?
Und das mit der Konkurrenz ist ja auch so eine Frage, wo die alle so eng verbandelt sind. Also Nvidia gibt OpenAI Geld, damit OpenAI Nvidia-Chips kauft. Mhm. Anthropic Meta investiert in Anthropic.
Google auch gerade.
Also ja, ein lustiges Anthropic Geld. Ja, investiert gerade in Amazon und sagen, dass sie dafür Ressourcen, Amazon investiert in Claude, damit die dann quasi bei denen Internetressourcen kaufen. Also es ist ein riesiger Clusterfaktor einfach. Und ich weiß auch nicht, wie das überhaupt sein kann, wie das okay sein kann von irgendwie, weiß ich nicht, Recht, geltendem Recht, aber ja, ist halt USA. Deswegen, also ich glaube, da kommt nochmal quasi ein Umbruch und dann es kann halt nicht so weitergehen, das ist das Ding, ja, also du kannst quasi dadurch, dass es zu austauschbar ist gerade noch, ja, also dass quasi du kannst jetzt entweder du nimmst halt von dem einen Anbieter nimmst du das Sprachmodell oder von dem anderen oder von dem dritten, also von Google oder von Amazon oder von Claude oder von wem auch immer, von Mistral. Das ist noch viel zu austauschbar, als dass die da wirklich diese Bindung herstellen können und dann das, ja, quasi die Preise hochfahren können.
Das ist tatsächlich, das gebe ich zu, das ist natürlich die Konkurrenz, da hilft die Konkurrenzsituation auf jeden Fall. Also Claude ist das, was viele Leute auf dem Desktop kennen, und jetzt hat OpenAI mit dem ChatGPT Desktop-Tool massiv aufgeholt. Dann legt Claude wieder nach und bringt Claude Design und bringt damit Figma in Bedrängnis. Also ja, da passiert noch viel und da ist auch noch viel Geschiebe. Das ist schon richtig. Nur, ich glaube, im Endeffekt ist das eigentlich ein riesiges Oligopol, so dass wir nicht wirklich davon ausgehen können, dass wir den besten, günstigsten Preis bekommen. Und wenn man dann auch noch hört, dass der Preis, den wir zurzeit zahlen für die Abos, stellt sich raus, dass die auch das, was man da kauft, nicht definiert ist. Also deswegen, sie verschieben ja ständig die Limits und Grenzen. Es ist also nicht verlässlich, wenn man da Geld in den Topf schmeißt. Dass nur weil ich heute in der Lage bin, damit ein Tool zu bauen, kann es sein, dass ich nächste Woche nur ein halbes Tool bauen kann, weil sie mir die Limits hochgesetzt haben. Und es geht auch durch die Presse, oder das schöne schönes Sprichwort, obwohl wir gar nichts Gedrucktes mehr haben, dass die dafür überall drauflegen. Das heißt, für diese $20 oder seien es 40 bei den teuren Abos, kriege ich mehr, als das eigentlich für den Anbieter gesund ist. Und das heißt, ich müsste eigentlich damit rechnen, dass ich dafür 80 oder 120 bezahle. Und ist es mir das dann noch wert? Das ist dann wieder die Frage. Im Firmenkontext sicherlich nochmal was anderes, aber da reden wir auch um ganz andere Tokenumsätze. Also wenn man da anschaut, was bei eben, ich lasse mir das Design konzipieren, ich mache meine Requirements Management, ich setze mir eine Agent Orchestration auf und lasse 6 Agents auf einem Problem ackern 6 Stunden lang und mache danach ein Review, stell dann fest, ich muss am Basisprompt was ändern und mache das Ganze dann nochmal. Da verbrennt man ein ganz anderes Level von Tokens. Deswegen reden wir da auch direkt von ganz anderen Beträgen.
Das schon. Also ich glaube aber, dass sich da halt einfach ein bisschen was ändern wird von dem Aufbau, wie es jetzt aktuell haben wir ja ziemlich allgemeine Agents laufen. Also du hast jetzt einen Claude, den kannst du eigentlich alles fragen, auch abseits vom Programmieren und sowas. Und ich glaube, dass da, also klar, du hast immer noch diese Codex-Varianten und so, die dann ein bisschen besser aufs Programmieren geschult sind, die aber dir trotzdem abseits davon auch Antworten geben. Und ich glaube, dass wir da halt stärker spezialisieren in Zukunft, damit einfach die Auslastung sich verteilt anders.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Also auch sehr wichtig dabei, wenn man darüber nachdenkt, das Zeug in Produktion zu bringen. Man muss aufhören, und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel das passiert wirklich. Ich gehe mal davon aus, wenn wir das Learning schon gemacht haben, haben andere das schon dreimal gemacht, dass einfach alles auf die großen LLMs zu schmeißen. Und diese spezialisierten LLMs, die brauchen ja auch viel weniger Ressourcen und lassen sich noch viel eher auf einer gemieteten Box mit einer Grafikkarte betreiben. Das heißt, da bin ich auch datenschutztechnisch nochmal in einer ganz anderen Liga. Man muss halt erstaunlicherweise selber den Aufwand betreiben, das Problem zu verstehen und das Know-how aufgebaut zu haben, welches Tooling denn dann das Richtige ist. Aber eben.
Ja, aber auch das noch nicht mal. Du kannst, um diese Aufteilung zu machen, reichen dir meistens die etwas kleineren Modelle auch aus, die eben allgemein geschult sind.
Ja, ja, schon. Du musst das Verständnis haben, diese Kaskade aufzubauen. Also du musst dieses System bauen können, was so agiert und nicht einfach eine Problemstellung auf ein großes LLM zu schmeißen.
Dafür habe ich später noch was in den Picks.
Okay, dann machen wir weiter, oder?
Genau.
Gehen wir zu neuen AIs. Fuck, Yarn AI.
Ja, Yarn AI. Yarn AI ist ein Tooling aus dem Internet. Ein Open Source Tooling, was leider nur eine Mac-Software ist. Sorry dafür. Ich weiß, wir sind eigentlich im Linux-Podcast. Nee,
kannst auch Debian-Paket
kannst du auch runterladen.
Ach, okay.
Du warst schon lange nicht auf der Seite.
Nein, ich hab noch nie auf den Button geklickt, das aufgeklappt.
Naja, gut, bei uns, weißt du, wenn wir mit einem Linux kommen, steht da halt automatisch Download von Linux.
Alles klar. Nein, genau, umso besser. Es ist eine Software, die das, was euch ChatGPT-Desktop und Cloud-Desktop bieten, in Open-Source-Variante bieten. Und dann kann man da sowohl lokale LLMs oder auf dem lokalen Server gehostete LLMs oder eben auch eure API-Keys reinhängen. Und hat aber alles dieses Harnessing, was da drumherum passiert, bei sich. Und dann passiert auch viel weniger Telemetrie drauf und dann wird er viel weniger von eurem Benutzerverhalten abgegriffen und da ausgewertet. Weil vielleicht ist das nächste Gold, wo die Firmen hinterher sein werden, nämlich das menschliche Verhalten noch genauer zu protokollieren, um das den Agents beizubringen. Sie brauchen ja Trainingsmaterial. Und es gibt gerüchteweise Firmen, ich glaube Meta war das, die jetzt gesagt haben, alle werden jetzt einfach beim Benutzen des Computers permanent überwacht. Auch die Leute, die jetzt gerade gekündigt wurden und in 30 Tagen raus sind, die werden jetzt die nächsten 30 Tage noch überwacht, weil sie brauchen das Trainingsmaterial, um den LLMs beizubringen, wie benutzt man einen Computer. Insofern macht es Sinn, sich da Clients für zu suchen, die diese ganze Telemetrie, die in den Desktop-Clients drinsteckt, nicht machen. Und Yarn ist dafür ein Ansatz.
Okay, aber
genau, ich wollte dir das, will dir das nächste nicht vorwegnehmen, aber das wäre das, was ich jetzt eingespissen hätte.
Ja, genau. Das habe ich, da habe ich, als ich das aktualisiert habe, das nächste, oh, großer Cliffhanger, habe ich die gesehen, was da alles drin ist und da habe ich mir gedacht, das müssen wir auch erwähnen. Ja, genau. Aber noch kurz zu Yarn, noch Fragen? Oder soll ich schon direkt zum nächsten springen?
Genau. Nee, also
hat auf jeden Fall eine hübsche Webseite, Yarn, der Yarn.
Ja.
Genau. Das nächste, also ne, das ist Open Web UI, das ist irgendwie so das, was man bisher kannte. Mhm. Also Yarn AI ist für mich jetzt auch neu. Open Web UI hat man doch öfter schon mal genutzt oder gesehen.
Ja, der Unterschied ist natürlich, Yarn ist die Desktop-Software für jedermann.
Ja, okay.
Das installiert halt jeder und Open Web UI selber zu betreiben, dafür braucht man schon einen Ticken Know-how. Das ist
okay, das setze ich jetzt mal bei uns. und vielen unserer Hörer voraus, dass das geht. Ja, aber wie gesagt,
dass es stabil geht, andere Frage, aber dass es geht.
Okay. Ja, okay, aber gut, hat man trotzdem schnell aufgesetzt, während Yarn AI, aber du hast recht, okay, es ist mehr so eine Desktop-Software, da hast du, das ist schon, kann man schon.
Ja, sagen. Und das ist übrigens so ein Gedanken, der mir auch in den letzten Wochen gekommen ist, dass ich eigentlich denken würde, dass so potente Hardware wie großteils auf den Schreibtischen steht mit den modernen Prozessoren, dass eigentlich wieder viel mehr Desktop-Software kommen könnte, weil die kleinen LLMs oder die optimierten, von denen wir eben sprachen, oder auch die nicht so optimierten wie das neue Gamma-Modell, lassen sich auf diesen Desktop-Laptops prima betreiben. Dass man dann einfach gebundelt in der Desktop-Software so eine LLM drin hat und sich und dann auch als Herausgeber von einer Desktop-Software gar nicht darum kümmern muss, wie bezahle ich denn die ganzen Token, die meine Kunden verbrennen, sondern ich bundle das einfach damit.
Ja, habe ich mir hier jetzt gerade auch eingerichtet und es nervt aber halt schon, wenn der Laptop permanent der Lüfter anspricht.
Boah, das ist aber schon Luxusprobleme.
Oh ja, der Lüfter.
Nein, der Akku hält nur noch 3 Stunden, nicht mehr 6. Mist. Ich kann meine Latte nicht mehr auf der Veranda schlürfen.
Gut, aber nein, wenn sorry. Du so einen Laptop mit 300 Watt Leistung hast, dann ist schon doof. Ja.
Ja, natürlich. Das ist alles hat ein Trade-off.
Was? Das ist ja doof jetzt.
Weil wir gerade über diese Desktop-App reden, der Chat hat gesagt, gibt's auch als Flatpak, also ihr müsst euch noch nicht mal da das Debian oder sonst was Paket runterladen. Man kann es auch einfach via FlatHub installieren. Habe ich auch mal verlinkt.
Hast du schon?
Also im Arch-User-Repository habe ich es nicht finden können.
Da war's, ist es leider noch nicht vertreten.
Ist da. Link ist da.
Ja, sehe ich. Ja.
Genau. Ich werde es auch mal ausprobieren, weil ja, warum nicht mal seine...
Ausprobieren. Und es kommt dann mit einem eigenen Modell irgendwie mit und zusätzlich dann mit dieser Integration ins Cloud-Zeug, oder?
Das Jan hat, glaube ich, keins dabei. Du kannst alles da reinklinken.
Da das steht aber Jan V2 VL jetzt in diesem FlatHub-Screenshot wenigstens.
Ah, okay.
Also und bei den Anforderungen steht auch drin, dass du einen Computer mit Grafikkarte brauchst, damit das Zeug funktioniert.
Ah, Jan Nano. Ja, stimmt. Da ist was mit drin. Ja, hatte ich übersehen.
Ja. Ah, spannend. Genau. Aber ansonsten kannst du von ChatGPT über irgendwie Olama, Gwen, DeepSeek alles auch irgendwie anbinden.
Mhm. Ich würde jetzt auch interessieren, wie sie es mit Anthropic Claude gemacht haben, weil das darfst du ja eigentlich nicht, sondern du musst ja irgendwie mehr bezahlen, musst irgendwie die API bezahlen, damit du das bekommst. Ob sie da
ja,
den
gut, Claude kann ja sein, CLI dass du da die API halt einträgst.
Genau. Muss halt deinen APG eintragen, ja. Wird wahrscheinlich irgend sowas sein.
Kostet dann halt direkt wieder Geld.
Ja,
haben wir doch nicht.
Das ist nichts umsonst hier.
Ja, kannst auch
nicht mehr der Tod.
Also Jan hat verschiedene Modelle, Jan Code 4B, Jan V3 4B und so, also hier sind verschiedene Modelle von
4 Milliarden Parameters. Halt nicht
und dann
so sagt
auch noch Jan Nano 32K.
Wow, das ist echt klein.
Ja.
Es klingt alles, als wäre es irgendwie ein Virus oder so.
Ich habe mir
Jan 32K eingefangen. Oh ja, hatte ich letzte Woche auch.
Ich finde, das hört sich alles an wie C64-Spiele. Ja, Jan 32K, das ist echt witzig. Da kannst du, hast du das gesehen, wie der springt?
Das ist natürlich auch cool. Sie haben
und
auch noch
mit Jan Code kannst du dann Coding lernen, kannst du da irgendwie Assembler lernen oder so.
Also die Modelle kann man sich ja mal in seinen Open Web UI integrieren und mal anschauen.
Oder du kannst einfach Jan starten.
Ja, das ist halt ein zusätzliches Window, was ich aufmachen muss, weißt du?
Ja, das stimmt. Geht großes Problem, ja. Aber das kann ja auch ein Computer für dich machen. Kannst du einfach deinem OpenClaw sagen, bitte mach dieses Fenster auf mit dir.
Das läuft ja nicht bei mir.
Soll sich bei dir kurz einloggen, was sie nicht so haben.
Ja, wir hatten es eben auch schon von spezialisierter Hardware.
Ja.
Und das wäre jetzt das nächste.
Du meinst, ich kann jetzt Open Web UI auf meinem Z80 machen?
Nee. So weit sind wir noch nicht, aber
kannst die API benutzen von Open Web UI.
Kann ich
Z8.
Oh, oder
6.7?
CIX, keine Ahnung.
6.7, ja. Danke, Ingo.
Also auf jeden Fall eine chinesische Hardware-Firma.
Die haben es echt verpasst, sich 6.7 zu nennen.
Ja, ich denke auch.
Ein chinesischer Prozessorhersteller stellt jetzt für OpenClaw CPUs her.
Okay.
Ja,
nur für...
Also spezialisiert auf... Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, was das genau bedeutet, weil OpenClaw selber ja kein KI-Modell an sich ist, ja, sondern ist ja nur der Agent, der bei dir lokal läuft.
Dann kriegst du ARM-Chip.
Irgendwie.
Kriegst du irgendwie einen ARM-Chip mit 64 GB RAM oder was? Steht da drunter, ich check's noch nicht so richtig, muss ich sagen.
Ja.
Ja, gut.
Spezialisierte
Hardware.
Das sieht
halt auch echt ultra sketchy aus, was sie da als Vorstellung haben von dieser Krabbe, die irgendwie so ein bisschen
rangetippt. Naja gut, OpenClaw ist halt die Krabbe. Das ist.
Ja, aber guck dir doch mal dieses Bild da an. Das sieht so sketchy aus. Sieht aus, als hätte da jemand mit Photoshop noch, ja. Weil er sich keine Token leisten kann, hat er also die da, hat der Studenter diese Sachen daran gemacht.
Ist dir mal aufgefallen, wie viele Sachen in letzter Zeit chinesische Zeichen dabei haben von den Open Source Projekten? Nee,
nicht chinesische Zeichen. Guck dir dieses scheiß Krabbe an, wie die ein CPU anhat.
Ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen.
Und die Shield. Shield die auch bei OpenClaw? Alter. Kann nicht die scheiß Krabbe Shield doch nicht bei OpenClaw, oder? Jetzt muss ich gucken hier. Egal.
Also es soll auf jeden Fall die Latenz im OpenClaw Ökosystem minimieren, weil es eine stärkere Integration bekommen soll. Die KI-Interferenzen für auf der Hardware sollen optimiert werden. Ja.
Alles wird besser.
Und LLMs ohne Cloud-Zwang ist der Fokus von dem Ganzen.
Das klingt gut, aber mit chinesischen Chips.
Ja, chinesische Chips, glaube ich, ist okay. Alles chinesische Chips. Aber
ja, also wollte gerade sagen, es ist jetzt eigentlich scheißegal, ob das ein chinesischer Chip ist oder nicht. Also
ich
wenn du dem Ding keinen Internetzugang gibst, ja, dann gibst du ihm keinen Internetzugang erstmal.
Ja, aber das hättest du ja schon ganz gerne, muss ich ja sagen.
Ja, das ist es halt, gell.
Also was mich an diesen Embedded-Systemen immer super hart nervt, ist, dass die halt keine anständigen Support haben und dann kribbelt sie immer einen zurecht. Und ich hatte das nicht nur einmal mit Embedded-Systemen, die genau ein Ding machen sollen mit so einem ARM-Chip drauf. Ist immer Shit, ja. Ist immer kompletter Müll.
General-Purpose-PCs.
Ja, ist so. Ist so. Ja.
Okay, wir lehnen es ab. Wir wollen es nicht. Wir wollen keine Special
Wir wollen das Made in Germany. Ja. So.
Dann nehmen wir das nächste Made in Germany. Nein, Quatsch, ist nicht Made in Germany, aber.
Ja. Aber gab's da jetzt auch irgendeine News, dass irgendwelche, ist eigentlich auch irgendeine chinesische Firma, die jetzt in Deutschland irgendwie diese Chips herstellt, da?
Naja, ob das jetzt besser ist, oder?
Die haben es nicht verstanden. Deutschland ist teuer, da stellt keine Chips her.
Doch.
Hä? Die lassen sich jetzt extra von Global Foundry Chips herstellen. Die in ihre, Anker, genau. Anker war das.
Anker.
Ja.
Diese Powerbank-Leute, ja, oder was?
Genau. Diese Powerbank-Leute lassen jetzt in Deutschland Chips herstellen für ihre Ear-Headphones. Ja. Ja. Damit die da, was weiß ich, bestimmt auch irgendwelchen AI-Kram oder so machen können. Ja. Kannst du demnächst kaufen.
Das habe ich mal nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitgekriegt? Ich suche die News raus, während ihr über das nächste 6-7-Thema
On-Device AI-Headphones.
Ich hätte jetzt mal auf die open, quelloffene Sachen, ja, wäre ich mal wieder zurückgekommen. Nämlich der Claude Code wurde geleakt.
Der Claude Code wurde geleakt. Hä?
Von keinem anderen als Claude selbst, also Anthropic.
Ja, aber dann ist doch der Claude Code Code.
Oder genau. Jetzt mal Claude jetzt ehrlich.
Code. Der Claude Code Quellcode.
Ja, sag ich doch, der Claude Code Code.
Ja, aber das ist dann der Claude Code.
Nee, also, erzähl weiter, wir hören dir zu.
Er ist versehentlich geleakt worden, 512.000 Zeilen.
Ja.
Er war kurze Zeit online und danach nicht mehr wieder wegzukriegen, so wirklich.
Ja.
Anthropic hat versehentlich den kompletten Quellcode von Claude Code 59,8 MB JavaScript Source Map in NPM Package Anthropic AI Claude Code veröffentlicht. Und innerhalb von Stunden wurde er halt mehrfach mehrere tausend Male irgendwo hin kopiert. Also sie hatten es halt
auch letztes Mal schon, oder?
Habt ihr das letzte
gedacht,
Mal gehabt,
dass wir darüber geredet haben, würde ich sicher sagen. Ja, das ist schon relativ lang her.
Ja, das ist auch schon länger her. Ich habe es jetzt aber nicht, dann hatte ich es vorhin übersehen, als ich
macht nichts, doppelt hält besser.
Wir haben 2 Minuten gehört.
Ja.
Ich fand's auf jeden Fall sehr lustig und es hatte sehr Spaß gemacht, das zu lesen.
Die haben doch Anthropic hat auch diese eine Firma gekauft, die dieses Bundling, dieses Node.js Bundling blablabla macht, und da gab's einen Bug in deren Software, die haben es quasi ignoriert und haben ihre eigene Software geleakt. Das ist einfach sehr, sehr gut.
Ich finde es auch traumhaft. Also und das Beste, ja, das ist wirklich schon lange her, weil das war nämlich zum kurz vorm 1. April. Und irgendein anderer, ich glaube, die Nachricht werde ich nicht mehr finden, aber irgendjemand hatte die Nachricht natürlich dann aufgeschnappt für eine tolle Message für den 1. April. Von wegen, dass das alles Absicht war und dass Anthropic das absichtlich gemacht hat und jetzt alles offenlegt, weil sie somit verhindern wollen, dass andere ihnen das Tool wegnehmen oder so ein Kram. Also es war,
ja,
war
eine man sehr, kann sehr Verschwörungstheorien. Okay, gut. Weiter next.
Also irgendwie. Aber sie haben ja da angefangen zu versuchen, das überall wegzubekommen. Und ja, die Frage ist halt, wenn der Code zu 100% von Code geschrieben ist, ob der dann überhaupt copyright-fähig ist.
Ja.
Die Antwort ist wahrscheinlich nicht.
Nee.
Ja. Das interessiert die aber nicht.
Oh, die
Nachricht. Das ist quasi in Ordnung, andere Leute Code zu klauen, außer ist der eigene.
Ja, das war schon
alles nicht in Ordnung.
Es wird noch viel schlimmer. Ich muss die News gleich raussuchen. Das habe ich gerade gestern oder so gelesen. Ich habe es aber nicht mehr geschafft, das reinzubringen. Es gibt eine Firma, die hat sich genau auf sowas spezialisiert, nämlich Open Source Projekte von ihren Lizenzen zu befreien.
Das war bei 1. April, oder? Das, ich glaube, wir hatten die auch.
Was?
Das nee, im Kopf, aber das keine Ahnung. Erzähl einfach mal weiter. Einfach mal.
In den USA gibt es wohl ein komisches Copyright-Gesetz. Du kannst dir halt nicht die Umsetzung irgendwie. Es ist auf den Code hast du Copyright, aber nicht auf die Idee an sich.
Ja, das ist auch gut so. Also das ist Softwarepatente geben dir ein Patent auf die Idee im Prinzip. Und deswegen sind Softwarepatente in Europa nie durchgesetzt worden und nie aufgekommen. Weil du, wenn du eine Idee patentieren lassen könntest, dann könntest du dir Geschäftsprozesse, also das wäre ein völliger Innovationskiller, weil du Geschäftsprozesse patentieren lassen könntest. Und dann deswegen hast du halt nur das Urheberrecht für den Code, also und wenn der auch nur dann, wenn er eine gewisse Schöpfungshöhe hat. Und dann ist jetzt aber die Frage, wer hat denn eigentlich das Urheberrecht, wenn der von einem LLM neu geschrieben wird? Mit dem Input von dem Originalcode. Also weil sonst sagt man ja jetzt gerne, die Schöpfungshöhe ist der Engineer, der davor sitzt und den Agenten steuert.
Ja, genau. Das ist noch ein bisschen lustiger sogar. Es gab wohl das gleiche mal mit dem IBM-Code damals. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Wie gesagt, das habe ich. Naja, egal. Auf jeden Fall. Damals hat man irgendwie hat sich irgendeiner den IBM-Code angeschaut, hat daraus dann daraus eine Anforderungsliste geschrieben und hat das einem Entwickler gegeben, der diesen Code nicht kannte und hat das entwickeln lassen.
Ja, und das ist legitim, weil er hat zweimal die Schöpfungshöhe. Zum einen hat er die Anforderungen zusammengetragen und zum anderen hat er dann einen Entwickler, der diese Anforderungen und Code umsetzt.
Und genau das Gleiche macht jetzt diese Firma. Sie setzt einen KI-Agent halt drauf an, einen Anforderungskatalog zu erstellen aus dem Code, den es da lesen kann. Und dann wird dieser Anforderungskatalog einer zweiten KI übergeben, die diesen Code halt nicht kennt, aber diesen Anforderungskatalog und daraufhin eben was aufbaut.
Genau, aber hier ist kein Mensch im Spiel und deswegen ist die Frage, ob dann die Schöpfungshöhe nicht aus der Vorlage des Originalcodes kommt und deswegen das Ganze eben nicht mehr so stichfest ist wie im ersten Beispiel.
Ja, das könnte sein, das müsste aber wahrscheinlich erstmal vor Gericht geklärt werden. Die Sache ist eher die, dass der neu entstandene Code halt ja keine Lizenz hat. Also
ja, genau, nicht oder lizenziert dann werden. Erstmal kann, jetzt, so. der das macht, stellt sich natürlich auf den Standpunkt, er kann die Lizenz frei vergeben und nimmt dann eine Closed Source oder eine MLT oder sowas her. Ja. Mhm.
Genau. Fand ich irgendwie sehr lustig, hatte ich jetzt aber hier nicht mit aufgenommen, aber da das jetzt gerade das Thema war, passte das. und ich habe noch ein letztes Ding, weil wir es ja die ganze Zeit auch mit den Preisen und dem Verbrauch von Tokens hatten. Ich bin über ein Projekt gestolpert, nämlich Caveman, den Caveman-Mode für LLMs.
Das heißt, ich mach den mit Feuer oder wie funktioniert?
Zwei Steine gegeneinander hauen.
Hä?
Das geht darum, dem KI-Modell beizubringen, wie ein Höhlenmensch zu reden.
Warum?
But why though?
Um Token zu sparen.
Ja.
Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das durchschnittliche Einsparungspotenzial laut dem Projekt selbst sind 75% der Output-Tokens und 46% der Input-Tokens, die man einsparen kann durch diesen Caveman-Mode. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Von Light, Full, Ultra bis hin zu kann ich nicht lesen, weil ist Chinesisch. Also es sind wirklich chinesische Buchstaben, die da stehen. Wo? Was?
Nee, erzähl weiter.
Ja, und ich habe es selber auch jetzt schon umgesetzt und in verschiedenen Projekten mit eingebunden, weil das Schöne ist, man kann das halt abstufen und man kann halt auch dem KI-Modell einfach sagen, guck mal da, schau dir mal das Projekt an und setz mal die wichtigsten Dinge um, so dass ich dich aber trotzdem noch gut verstehe, so in der Art. Aber es hilft ungemein beim Einsparen von Tokens und gerade wenn man halt Sub-Agents deployt, wo man den Scheiß sowieso nicht liest, den es da ausgibt, da kann man halt eben auch so eine etwas krassere Variante fahren oder eben vielleicht sogar die einfach nur mit chinesischen Hieroglyphen arbeitet. Der Standardmodus ist halt wirklich, lass die ganzen Bindelwörter weg, lass Geschwafel weg, lass was hat der, wo war's? Ich hatte so ein schönes Beispiel, aber ich find's gerade nicht. Also da sind auf jeden Fall verschiedene Skills für unterschiedliche Caveman-Variationen. Kann man sich mal anschauen, wenn man Tokens sparen möchte, ist ganz interessant und hilft vielleicht dem einen oder anderen.
Okay, wunderbar. Dann verlassen wir jetzt diese Sektion, weil, ja, okay, könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr euch mal wie Männer im egal. Nichts. Nee. Kommen wir zu den News. Ubuntu. Neues Ubuntu. Mehr Rust. 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 Da hätten wir bestimmt eine tolle Überleitung machen können wir kommen ein Zeitalter weiter. Wir sind jetzt schon bei, egal.
Nee, super, Ingo. Das ist total toll, wie du das überlegt hast. Echt. So eine tolle Überleitung.
So spontan.
Ja. Das schneidest du dann einfach so zusammen, dass man das gar nicht merkt.
Korrekt, so mache ich das.
Wie toll, die du das gerade überlegt hast.
Mhm. Ich habe gerade festgestellt, das ist auch von mir, gell?
Du wolltest sagen, von der Steinzeit in die Bronze oder ja, zur genau. Eisenzeit. Ja, das wäre cool gewesen. Ja, das hätte man sich echt überlegen können.
Genau. Verrostete Software, ja.
Steinzeit zur Eisenzeit. Wir nehmen es vielleicht einfach als ihr Spruch da oben und dann ist fertig.
Auf jeden Fall, genau, Ubuntu ersetzt Crony durch NTPD RS, also ein Rust-basiertes NTPD.
Ist es alles gut.
Cron-Gedöns, ja. Ja, was?
Ja, okay, super, sehr schön. Nächstes. Nee,
aber ja. Per Default, das andere Zeug ist noch da, oder?
Ja, wahrscheinlich. Dieses System-D-Zeug kriegt man ja nicht mehr los.
System-D, Timesync-D, genau. Oder Crony kann es offen immer noch haben und ein NTPD bestimmt auch in alt noch.
Naja, also genau, Ubuntu hat ja generell eine relativ, also so eine Art Rust-Strategie. Sie setzen ja auch U-Utils, Core-Utils ein, also die Rust-implementierten Core-Utils. Und jetzt haben sie halt eben auch Crony ersetzt und ja, genau, mehr nicht. Next one, please.
Next.
Ja, also ich meine, es ging einfach nur darum, dass überhaupt die neue Ubuntu-Version draußen ist. Resolute Raccoon. Resolute Raccoon. Ich habe es mir nicht angeguckt bisher. Kam jetzt die Tage gestern
jetzt raus. Heute oder gestern?
Gestern, ja, genau.
Sehr,
sehr, sehr, sehr frisch. Und das neueste Beste ist natürlich neuer Linux-Kernel 7.0. Und ja, das haben sie dann doch noch reingeschafft. Apt wird besser, transparenter. Ich hab's mir, wie gesagt, jetzt nicht angeguckt, aber ich wollte es trotzdem, weil es zu dieser News mit Rust gepasst hat, mal kurz reinpacken, ne? Also viel, viel mehr Rust. Ja. Ansonsten schöner Hörer. Naja, weiter. Ich überlege ja immer noch, ob ich demnächst mal auf Ubuntu Studio komplett umsteige. Auch die haben schon die neue, das ist ja eine neue LTS-Version wieder. Das heißt, wieder einen, die längeren Support kriegt, also mindestens 5 Jahre, oder man bezahlt auch dann, keine Ahnung, 10, 15, ich glaube irgend sowas, 15 Jahre Support oder sowas mittlerweile, ne, für, wenn ich Ubuntu Pro oder irgend sowas bezahle. Also, kann man dann schon eine Weile haben. Ja, also wer sich die Ubuntu 26.04 dann jetzt besorgen will, kann sich das jetzt gerne angucken, oder ihr habt vielleicht ein Ubuntu drauf, dann wird sich das ja in den nächsten Monaten, es wird mindestens das erste Dot-Release kommen, das sich dann updatet, oder ihr seid irgendwie hardcore drauf und sagt jetzt schon mal eurem Update, er soll schon mal losgehen, oder ihr ladet euch eben eine neue ISO irgendwo runter und installiert es mal neu. Wie gesagt, mein Plan ist eigentlich, hier mal meinen Laptop neu aufzusetzen mit Ubuntu Studio. Jupp. Das zum Ubuntu Release zum neuen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was jetzt noch wichtig wäre. Ich meine, wie gesagt, oh, krass, das Rust-Thema hatten wir schon.
x86-64 ISO ist einfach 5,9 Gigabyte groß.
Ja.
Von dem Ubuntu Desktop.
Das ist ja
schon mal eine Ansage, hey. 15 Jahre kriegst du übrigens mit Pro Super Support.
Ja. Schon gut.
Genau.
Ich finde auch. Okay.
Okidoki. So, was war noch?
Das nächste hattet ihr nicht beim letzten Mal. Polizeihausdurchsuchung wegen kritischer Zero-Day-Lücke. also ja, in Zukunft schön. Kommen, wenn es in Software Sicherheitslücken geht, kommt in Zukunft die Polizei als Hausservice vorbei und sagt dir halt Bescheid, dass du vielleicht ganz dringend in deine Firma fahren solltest, um da das Ganze abzusichern.
Also nicht, weil du die gefunden hast, sondern weil du betroffen bist, oder was?
Ja, ja, genau, weil du betroffen bist. Also wegen einer extrem kritischen Sicherheitslücke in einer Industriesoftware Windchill schickte das BKA am Wochenende bundesweit Polizisten nachts zu Unternehmen, um Admins persönlich zu warnen. Also die sind wohl teilweise nachts um 3.30 Uhr bei denen aufgeschlagen zu Hause, haben sie aus dem Bett geklingelt und haben ihnen halt gesagt, sie sollen da bitte direkt tätig werden. Diese Sicherheitslücke, die hat einen CVSS-Rating von 10,0. Und ja, der Hersteller nannte zwar wohl Einbruchsspuren, aber keine bestätigte Ausnutzung, was ein bisschen widersprüchlich ist. Ja. Ich weiß nicht, was dieses Windchill ist. Vielleicht weiß das jemand von euch, aber jo. Scheint wohl irgendwas Wichtiges gewesen zu sein.
Das ist halt so Business-Software. Damit kannst du irgendwelchen dein Inventar verwalten oder irgendwelche Einkäufe oder sowas. So ein bisschen wie SAP-Krams.
Die sind dann wirklich rumgegangen, haben bei den Unternehmen geklingelt, oder wie stelle ich mir das vor?
Scheint so zu sein, ja. Ja, also
die hatten eine Notice rausgegeben, der Hersteller auch schon an die, und dann hat irgendwie das Landeskriminalamt, nee, sogar das Bundeskriminalamt veranlasst, dass das hier ist so kritisch und geht auf kritische Infrastruktur angeblich, da schicken wir mal lieber jemanden los. Also wahrscheinlich eher eine Form von Überreaktion, weil, wie man dann in diesen Artikeln auch sieht, dass da Leute angesprochen wurden, die das selber schon in der Hand hatten. Und also das war auch nicht so ganz koscher, wie das dann gelaufen ist. Vielleicht war es auch so der Versuch einer einer Übung. Wir machen das hier jetzt mal, damit, wenn das mal wirklich wichtig ist, wir das schon mal gemacht haben.
Okay. Ja, ich meine, das wäre wenigstens ein valider Punkt, wenn man es dann auch so kommuniziert. Wir haben das jetzt mal geübt, aber okay.
Da muss man es halt, ja. Aber gibt's denn was, gibt's, wie hoch geht denn dieses CVSS-Rating?
Bis 10.
Ja, wollte gerade sagen, also wenn es dann wirklich wichtig ist, was gibt's denn da drüber?
12. 12 von 10 Punkte.
Also in dem einen Artikel steht hier zum Beispiel, dass ein Leser gegen 2.45 Uhr am Sonntagmorgen einen Anruf, den er als Witz auffasste, erhielt, bis die Polizei kurz darauf an der Haustür klingelte.
Okay. Ja. Mhm. Interessant.
Und es stellte sich dann heraus, dass das Unternehmen, dass dessen Produkt nicht davon betroffen ist.
Ja, das ist natürlich blöd, ja.
Ja, gut. Also, aber lieber so als andersrum. Also, ja.
Aber ich habe tatsächlich auch nächste Woche, übernächste Woche, auch einen Termin mit unserer zentralen Ansprechstelle Cybercrime, die hier auch drin steht. Ist total lustig. Die kommt auch mal bei uns vorbei und erklärt uns mal, wie das funktioniert. Die bieten so Vorträge an. Also könnt ihr euch gerne mal an eure, gibt scheinbar in jedem Bundesland, habe ich jetzt gelernt, die zentrale Ansprechstelle Cybercrime. Also bei jedem LKA gibt's wohl sowas. Und die kommen auch in euer Unternehmen und machen so ein bisschen Awareness. Oder ich gucke mir mal an, was sie dann zu erklären haben. Kann ich vielleicht in 2 Wochen dann nochmal drüber erzählen. Also die machen auch so Aufklärungsarbeit. Also ich hoffe nicht, dass sie dann um 3:30 vor meiner Tür stehen, aber
wenn sie, um 3:30 Uhr.
Wenn sie mit einem Termin vorbeikommen und mal so ein bisschen erklären, was, also ich will vor allem wissen, was die wirklich machen, was diese zentrale, zack, das ist eine total tolle Abkürzung, zentrale Ansprechstelle Cybercrime. Die kann man wohl dann auch anrufen, wenn man irgendwie so ein Cyber hat und
wenn du weggecybert wurdest,
kannst du da anrufen. Genau, wenn du weggecybert wurdest, dann kannst du da anrufen und sagen, hey, ich bin weggecybert worden, könnt ihr mir helfen? Und genau, ich bin mal gespannt. Also kann ich, wie gesagt, in ein paar Wochen mal sagen, was der berichtet hat. Oder ihr habt jetzt schon Bedarf, steht auch kurz davor, weggecybert zu werden, dann könnt ihr euch an von eurem LKA an die zentrale Ansprechstelle Cybercrime wenden und sagen, hey, ich brauche mal hier Cyberhilfe.
Ja, ist doch gut, oder?
Ja, also ich fand den Kontakt bisher sehr nett und die hatten angeboten, vorbeizukommen und dann habe ich gesagt, ja, komm mal vorbei und dann machen wir jetzt mal, müssen alle Mitarbeiter dann mal sich diesen Vortrag anhören.
Cool.
Von den Menschen 1,5 Stunden. Und vielleicht sind wir alle schlauer danach. Das kann ich euch danach berichten, ob das so ist.
Cool.
Ja.
Also sehr schön. Genau. Erzähl doch dann einfach mal, genau.
Ja, das nächste ist, es geht nicht mehr nur um AI und so, sondern was kommt eigentlich nach der AI? Und vielerorts wird ja gesagt, das nächste große Ding ist die laufende AI, die physische AI. Und eine Vorgeschmack oder ein Vorboten davon geisterte jetzt durch die Medien, wo die Ukraine bekannt gegeben hat, dass sie eine Stellung der Russen ohne Einsatz von Soldaten eingenommen haben. Hm. Nämlich nur mit Robotern.
Okay.
Und ja, das ist sicherlich gut für die Leute, die sich da nicht in Gefahr begeben mussten. Was das aber so auf dem Level Kriegsführung und im großen Maßstab bedeutet, also man mag unwillkürlich an Terminator denken.
Komplett unwillkürlich, ja.
Das ist, ja, genau, also das ist schon scary.
Genau, also bisher hatten wir eher nur so Roboter, die dann die Menschen noch aus dem Gebiet rausgeholt haben.
Mhm.
Das hatten wir jetzt öfter, aber dass die dann auch wirklich schon selber Gelände einfach einnehmen und okay.
Wir waren hier wohl ferngesteuert, immerhin es sind noch keine autonomen Roboter, aber immerhin auch ferngesteuert. Das ist trotzdem schon mal beeindruckende Technik. Mhm. Das ist ja
auch ein bisschen scary.
Mhm.
Okay. Das ist mir zu deprimierend hier. Seid ihr jemand
blöd? Das ist halt schon so.
Ja, will da jetzt noch irgendwas zu sagen, ansonsten könnt ihr euch den Arzttechniker-Artikel auch durchlesen. Ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht, aber ja, war ja irgendwie klar, dass es sich so ein bisschen dahin entwickelt. Aber ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Also ja, für die Menschen dann nicht sterben, okay, aber
ja. Naja gut, auf irgendeiner Seite stirbt immer irgendjemand dann, oder? Also,
ja.
Mh.
Ja, außer wenn auf deiner Seite auch nur Roboter waren, natürlich.
Ja, gut, aber man braucht sich ja keine Illusionen machen, dass Krieg auf einmal sauber wird. Weil nee. Es geht ja. leider beim Krieg immer darum, eine andere Nation in die Knie zu zwingen. Und dann hat man das nur als Vorstufe oder als Level, dass sich erstmal eine Zeit lang die Maschinen bekriegen. Aber irgendwann kommt es immer darauf, dass Menschen unter Druck gesetzt werden müssen. Und das ist das Bittere an der ganzen Sache.
Spätestens, wenn einer keine Maschinen mehr hat.
Exakt. Dann.
Auf jeden Fall sollten die sich nicht gegenseitig hacken, dafür brauchen sie Firewalls und wir kommen zu Little Snitch.
Ja, genau. Little Snitch war lange Zeit eine Desktop-Software, die ich vom Mac kannte. Ja,
deswegen habe ich die News extra für dich raufgepackt, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Little Snitch. Gibt's jetzt aber auch für Linux, habe ich gesehen.
Und jetzt gibt's das für Linux, genau. Ja. Das ist ein sehr cooles Tool. Sehr schöne Visualisierung dafür, was für Netzwerk-Traffic von dem Rechner weggeht oder auf den Rechner kommt. Und macht es sehr viel einfacher, einen Überblick darüber zu behalten, wohin nach Hause die Tools denn eigentlich so alle telefonieren. Ist es denn dann, wenn es das jetzt für Linux gibt, ist das dann für Linux frei und Open Source oder wie?
Ich kann dir das jetzt vorlesen, was in dieser News steht.
Mach das doch mal.
Genau, also es braucht auf jeden Fall eBPF-Unterstützung im Kernel und hier steht was von GPL2-Code. Also, aber ob das jetzt GPL doch, ja, scheint so nice. Zu sein. Also, okay. Little Snitch für Linux ist auch Rust-Zeug. Also, wie ihr seht, es geht alles bei Linux in Richtung Rust. Auch dieses Little Snitch ist in Rust verfasst. Und braucht, wie gesagt, diese eBPF-Unterstützung im Kernel. Und dann kann man jetzt, Little Snitch für Linux. Aber das war doch immer eine Software, die Geld gekostet hat, ne?
Ja, richtig. Ja. Aber der Blogpost, habe mich mal dahin durchgeklickt, von dem Gründer der endet mit den Worten, it is free and it will stay that way.
Das ist gut. Okay. Ich hatte mir das jetzt noch gar nicht angeguckt, es ist nur an mir vorbeigeflogen. Ich dachte, aha, okay, ja, im Umfeld von macOS habe ich davon auch schon mal gehört. Was machen die jetzt? Haben die jetzt UWF oder sowas, was Ubuntu ja macht, irgendwie eine Oberfläche für NF-Tables oder was auch immer geschrieben, aber scheinbar haben sie
Das
paar
ist ja mehr Sachen so eine überlegt. Art Wireshark für den eigenen Ausgang, oder? Also so habe ich das interpretiert.
Naja, aber du willst ja trotzdem auch Sachen, also kannst du dir angucken und du kannst dann aber auch blocken, ne? Du kannst sagen irgendwie, jetzt, dass dieser Traffic nicht mehr rausgeht.
Ja, stimmt, du kannst nicht nur angucken, ja, hast recht.
Also es ist quasi eine Application Firewall auf jetzt auch eben für Linux. Gab schon mal einen Fork oder was in die Richtung funktioniert hat, nannte sich OpenSnitch und jetzt eben eine offizielle von dem Originalentwickler rausgebrachte Version in Rust geschrieben. Und cool, wenn es Open Source ist, dann kann man sich das hier mal und sich vielleicht ein paar Leute, die sich das angeguckt haben, nicht, dass da irgendwelche Quatsch drin ist, dann kann man das ja mal angucken. Also für den einen oder anderen sicher eine schöne Möglichkeit, um eben so einen Überblick zu kriegen, welche von meinen Sachen telefonieren denn überhaupt irgendwo hin.
Ja, hättest du es heute nicht gebracht, wäre es spätestens am Dienstag im Mastodon aufgetaucht.
Aha. Ja, kannst du ja dann immer noch mastodieren. Also das
ja, alles gut. Nee, das ist schon geplant für Dienstag, deswegen.
Okay. Ja, wie gesagt, ist an mir vorbeigeflogen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, das mal anzugucken. Also ich meine, gut, bei den meisten Programmen, mein IRC-Programm, mein Browser, ich weiß, was die so tun, aber vielleicht findet man ja doch das ein oder andere Programm, was man denkt, habe ich, keine Ahnung, vor x Jahren mal installiert, jetzt wuschelt es da noch als Daemon im Hintergrund, brauche ich eigentlich nicht mehr, kann man vielleicht abklemmen. Vielleicht einfach mal gucken, ob das was für euch ist. Little Snitch für Linux. Gut, was habt ihr noch? Forjo, neues Release.
Neues Release, neu, groß, besser.
Immer schön.
Aber ist schon ein paar Tage her. Das ist auch, das habe ich, glaube ich, daran gepestet, als es rauskam. Deswegen habe ich weiß nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich es gelesen habe. Es ist das 100. Release von Forjo. Nach wie vor, wir haben das ja schon öfter hier erwähnt, es ist eine super Alternative, um eine Git-Plattform zu haben zu GitLab und GitHub. Ich bin auch sehr froh drum, dass es eben eine richtige Open-Source-Software als Alternative gibt. GitLab ist auch Open-Source, nicht falsch verstehen, aber es steht eben ein Unternehmen dahinter. Der Open-Source-Gedanke, dass es von einer Community getrieben wird, der ist bei GitLab dann leider nicht mehr da. Ich finde sehr gut, wenn Leute GitLab benutzen, anstatt einfach auf GitHub zu bleiben oder GitHub for Enterprises zu nehmen. Aber so richtig, richtig Open Source ist halt erst, wenn eine Organisation dahinter steht und das nicht durch einen einzigen Geldgeber getrieben wird, sondern mehrere Unternehmen. Dieses Argument muss man sich auch immer wieder bewusst machen in der digitalen Souveränitätsdiskussion, weil uns ist nicht geholfen, wenn wir jetzt die monopolistischen Strukturen, die wir haben, durch einen Monopolisten aus Europa ersetzen. Das macht es nicht viel besser.
Für Europa
ein ganz klein bisschen. Ja, genau. Das macht es nur ein kleines bisschen besser.
Ja. Aber da muss man sagen, Forjo ist ja stammt ja von GitT ab und GitT wiederum von Gox, und das war letzten Endes ja auch der Grund, warum es diese Forks gab, weil Gox eben von einem Entwickler federführend entwickelt wurde und viele Sachen, die die Community wollte, nicht reinkamen. Und deswegen hat man dann GitT ins Leben gerufen und Forjo ist dann nochmal abgespalten davon. Ja. Und es als hängt eben in der, wie heißt sie wieder?
Ist in der DNA,
also wird für Codeberg halt eingesetzt wird von dort auch supported mit finanziellen Mitteln.
Ja. Okay. Dann Markus war auf einer Konferenz, oder?
Ich war sogar die Woche auf zweien. Eine davon war die OCX, die Open Community Experience, ehemals ClipsCon, die ehemals eClipsCon, diesmal in Brüssel. Eine sehr, sehr schöne Konferenz. Ich war das erste Mal dort, aber ich war auch vorher noch nicht auf einer ClipsCon gewesen. Eben die verschiedenen Eclipse-Projekte sind dann vor Ort, was auch die Crowd viel durchmischter macht, wie zum Beispiel auf einer reinen Java-Konferenz, weil es thematisch eben sehr viel weiter auseinander geht und nicht nur das reine Software-Engineering ist. Ich wollte das erwähnen wegen zwei Themen, die ich cool fand, auf die ich aufmerksam geworden bin. Und zum einen ist das openvsx.org. Das ist eine Registry für VSX-Module, und das sind die Erweiterungen für Studio. Wie heißt es? Code Studio? Nein?
Visual Studio Code?
Ja, genau, VS Code. So, danke. Für VS Code. Und damit man eben nicht mehr daran hängt, welche Dinge Microsoft in die Registry bei sich lässt, gibt es OpenVSX.
Ah, okay.
Und das Coole daran ist dann wiederum auch, dass man eben nicht mehr, wenn man Codium benutzt, Codium irgendwie ein bisschen austricksen muss, damit es dann die Microsoft Registry benutzt, sondern man hat hier eine offene Registry, die man dann mit Codium benutzen kann.
Und da sind auch schon Sachen drin? Also
da sind auch schon jede Menge der Sachen drin, genau. Da gibt's, es gibt wohl auch schon große Nutzerverträge, also die, das ist eben ein offenes Projekt. Sie lassen erstmal auch allen, sie nehmen kein Geld dafür, dass Leute sich da drin listen lassen. Aber ab einer gewissen Nutzungszahl, also sie haben so Rate-Limits auch, bitten sie darum, dass Leute sie unterstützen.
Ja.
Und sie haben eben Sponsorverträge von Amazon, Google und weiß ich nicht wen noch. Es waren viele große Namen, die da genannt wurden. Und insofern sind die schon sehr gut aufgestellt mittlerweile. Sie wurden auch von dem Erfolg überrascht und sind dann aber froh, dass sie eben das Backing bekommen von von Google, AWS und anderen.
Okay, interessantes Projekt. Ja, hoffen wir mal die, also ne, obwohl es Eclipse Foundation ist, heißt ja nicht, dass da jetzt nur Java-Sachen drin sind, sondern allgemein alles Mögliche, nehme ich jetzt mal an.
Ja, ja, ja.
Und solange die Foundation das unterstützt, ist das, glaube ich, ein interessantes Projekt, hoffen wir mal. Genau, dass es dabei bleibt und oder sich genug Organisationen eben daran beteiligen, dass diese Infrastruktur bleibt und auch wachsen kann. Cool, wusste ich nicht, dass es das tatsächlich gibt. Wäre vielleicht wieder mehr im Grund mehr doch Chromium dann zu nehmen und ja, nicht eben diese Microsoft-Vorgaben.
Genau, und dann halt auch wieder mehr ein Tool zu haben, was weniger nach Hause telefoniert.
Jo.
Weniger Telemetry, wo wir es vorhin schon mal von hatten. Das zweite Projekt ist octet.eu. Open Regulatory Compliance Toolkit.
Und die hatten auch eine Konferenz?
Nein, das also das gehört, die Eclipse kümmert sich auch viel darum, wie kommen Open-Source-Projekte denn mit der aufkommenden Regulierung. Wir hatten es in der letzten oder vorletzten Folge, haben wir den Cyber Resilience Act ja mal erwähnt gehabt. Dazu gibt es in der Eclipse eine Working Group, die ORG, die Open Regulatory and Compliance Working Group. Und die Octet ist jetzt als Gruppe dafür da, die möchten ein Compliance-Toolkit bereitstellen, um einen Satz an Open-Source-Tools zu haben als Toolkit, damit Open-Source-Projekte und SMEs, also Small and Mid-Size Enterprises, mit den Regulatorien klarkommen. Weil man darf das, oder ist es gefährlich, das zu unterschätzen, was da auf einen zukommt. Man muss sich wirklich drum kümmern. Also wir haben das damals schon gesagt, wenn ihr noch nicht vom CIA gehört habt, schaut mal rein. Und wenn ihr das Gefühl habt, der CIA betrifft euch nicht, schaut trotzdem weiter rein, weil neben dem CIA gibt es noch NIS2 und die DORA und in der Schweiz gibt es die FINMA und es gibt den AI Act. Und diese ganze Regulatorik, die adressiert im Prinzip die gleichen Dimensionen für das, was wir tun, Software entwickeln, Softwareprodukte bereitstellen und reguliert unterm Strich unsere Branche durch. Und deswegen sollten alle, die irgendwie damit zu tun haben, dass Software entsteht, und ich glaube, da sind wir bei der Hörergruppe dieses Podcasts ganz gut, sollten davon gehört haben und wissen, dass da was im Raum steht, um das man sich besser kümmern sollte, weil umgekehrt sehr empfindliche Maßnahmen im Raum stehen, wenn man das nicht tut. Sowas wie Produkt wird einfach vom Markt genommen, als Anbieter verliert man seine Zertifizierungen. Das ist gerade in Bereichen, die aus anderen Gründen reguliert sind, sehr empfindlich, wenn man plötzlich die Zertifizierung nicht mehr hat und sein Business nicht mehr machen kann. Oder eben sehr empfindliche Geldstrafen.
Ja, also wenn ihr glaubt, ihr macht irgendwie was mit Computern und Software und habt nichts mit dem CIA zu tun, dann ist wahrscheinlich falsch. Also es ist quasi alles, was irgendwie Software beinhaltet und einen Kunden geht, egal ob der Kunde jetzt eine andere Firma ist oder ob es quasi Endverbraucher ist, ihr werdet davon betroffen sein.
Ausnahmen.
Außer ihr verkauft Schaufeln, dann.
Ja, Ausnahmen gibt es tatsächlich für die Medizinbranche und die Automobilbranche, aber
ja,
auch
die haben halt andere Sachen.
Andere Regulierungen gibt.
Ja, genau.
Ganz genau.
Das ist halt schon so, ja. Also da, wo es quasi schon strenge Regeln gab, da greifen jetzt diese neuen Regeln halt nicht so durch, weil die sagen, CA sagt halt auch, es gibt Vorgaben und die werden dann auch in den entsprechenden Branchen so umgesetzt werden, wie die halt die Branchen denken, wie es passt. Ja, trotzdem müssen diese ganzen Dinge noch erfüllt werden. Und der CAA hängt dann an eurer CE-Erklärung. Das heißt, wenn ihr quasi kein CAA erfüllt, dann gibt es quasi keine CE-Erklärung mehr für euch, für euer Produkt. Und das ist halt schon mal eine Aussage, ja. Das hängt da mit dran. Das steht da so drin, wie diese anderen Dinge, die es alle gibt, ja, irgendwelche Standards, die du erfüllen müsst, und da steht dann halt auch dran, CAA-compliant, muss man halt selber sagen, dass man es macht. Das ist, CE-Erklärung ist ja auch quasi immer eine Selbsteinschätzung quasi, aber trotzdem hängt es damit dran, ja. Ihr müsst quasi aufzeigen können, als Firma, ja, dass ihr das umsetzt.
Es ist noch einiges in Bewegung, also es sollen ja jetzt im Sommer die Leute, die das bestätigen und auch kontrollieren können, benannt werden, und da wird gerade noch ganz viel definiert. Nichtsdestotrotz wird es Zeit, sich zu kümmern, weil ab Herbst muss man im Rahmen des CIA Schwachstellen melden und einen Prozess haben, um mit Meldungen umgehen zu können. Und ein Jahr später ist der voll in place. Dann wissen wir noch nicht genau, was passiert, aber es ist relativ gefährlich. Es ist ein relativ großer Risikoappetit, das zu ignorieren.
Ja.
So, aber ich komme ja eigentlich hier, weil ich die Octet EU mitgebracht habe. Das Projekt, was dafür da ist, ein Compliance Toolkit bereitzustellen, damit man eben damit umgehen kann. Und deswegen, ich verlinke euch das, schaut es euch mal an. Ich mache dazu auch noch einen Link zu der Open Regulatory and Compliance Working Group zu Org, weil die hat nämlich eine schöne FAQ auch, FAQ, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man sich da nochmal durchhangeln kann und sich da, ohne dass man sich selber mit der Gesetzgebung auseinandersetzen muss. Was aber dank Notebook LM und anderen Tools da draußen auch nicht mehr so schlimm ist. Also man muss das Zeug nicht komplett selber lesen. Es hilft, um sich wirklich sicher zu sein, was denn da wo steht, aber je nachdem, wie tief man denn da, ob man sich erstmal nur einen Überblick verschaffen muss oder ob man wirklich eintauchen muss, lohnt sich diese Tools zu benutzen. Genau, gut. Genug davon, genug von der Konferenz. Ich war außerdem in Köln an der JCon. Das ist eine tolle Java-Konferenz. Wir hatten da einen Stand, die Crowd ist super, die Talks waren sehr gut, die ich sehen konnte. Wenn ihr in Softwareentwicklung Java-Umfeld unterwegs seid, nächstes Jahr, Ende Mai in Köln.
Gibt's die nächste.
Genau, gibt's die nächste.
Okay, und dann kommen wir zu dem, was der IT-Planungsrat mit Open Source Software für die Zukunft vorhat.
Was ist der IT-Planungsrat?
Den gibt's schon ganz schön lange, den IT-Planungsrat.
Nee, was ist das?
Eine Expertenkommission, die Bundesregierung eingesetzt hat. Ich weiß, wir waren in Stuttgart mal auf so einem Meeting, was auch vom IT-Planungsrat irgendwie unterstützt wurde. Genau, also den gibt's schon eine Weile und die haben halt jetzt so einen Vorschlag gemacht. Ja, und dieser IT-Planungsrat, der ist auch immer, die sind jedes Jahr in irgendeinem anderen Bundesland, in irgendeiner anderen Stadt und machen da ihre Veranstaltung.
Genau, was haben die so gemacht jetzt? Erzähl mal.
Die scheinen wohl für diesen Deutschland-Stack unter anderem zuständig zu sein. Und sie haben jetzt verbindlich Standards des Sovereign Cloud Stacks für den Deutschland-Stack integriert.
Mhm. Ja, so der Deutschland-Stapel.
Ja. Ich meine, wie gesagt, dieser IT-Planungsrat ist halt eben für die IT-Koordination, für das Setzen von IT-Standards eben in Deutschland federführend, und von dem her, wenn die das jetzt rausgebracht haben, müssen sich ja eigentlich alle dran halten. Aber vielleicht könnt ihr genau mal erklären, was dieser Deutschland-Stack jetzt ist.
Mhm, erzähl doch mal genau.
Ja, sehr genau weiß ich es auch nicht, aber der Deutschland-Stack soll halt letzten Endes so ein bisschen die IT-Infrastruktur in Deutschland zusammenführen, so dass Bund, Länder und Kommunen eben ein bisschen vereinheitlicht werden. Im Moment ist ja eher so, dass jeder seine eigene Software hat und seine eigenen Tools verwendet, und die können dann mehr oder weniger miteinander interagieren, und alles ist aber closed source und nichts kann wiederverwendet werden. Und genau da soll eben dieser Deutschland-Stack, so habe ich das verstanden, eben eingesetzt werden oder als Glockenbegriff da drüber gesetzt werden. Auf jeden Fall ist jetzt eben festgelegt worden, dass die Sachen Open Source entwickelt werden sollen oder müssen, die dort eben reinkommen, damit man eben keinen Vendor-Login hat und sich auf einzelne Anbieter eben einschießt, sondern ja zur Not eben auch wechseln könnte und jemand anderen daran weiterentwickeln lassen kann.
Genau. Finde ich gut, oder? Ja, ne, ja, genau. Also schön, dass sie das jetzt endlich mal rausgebracht haben. Es sollten sich jetzt dann halt auch alle bei allen Vergaben und wenn irgendwas selber entwickelt wird, eben dran halten. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das müssen wir jetzt beobachten, ob das dann auch wirklich dazu kommt. Ja, aber ansonsten Deutschland Stack 12 von 10 Punkte.
Krass.
Das gute Geschichte, das Ding gibt.
Überraschend, würde ich jetzt sagen.
Na ja, also ich meine, die Ideen gab es ja schon lange dafür. Gab auch schon ja erste Vorschläge und von dem her, ja, gut, dass es jetzt mal alles aufgeschrieben ist.
Das ja, dauert bis davon was umgesetzt wird und dann vielleicht auch die ersten Kommunen sich etwas teilen, wird es wahrscheinlich dauern.
Korrekt, aber ich meine, erstmal diesen Standard zu setzen ist ja, das dauert ja schon in Deutschland immer ein bisschen. Ja.
Wir könnten mit der Wahlsoftware anfangen, hä?
Ja,
was für falsch. Wale.
Ja. Ja, um den Wal zu retten, ja, ja, genau, okay.
Um den Wal zu retten, die Wahlsoftware, damit wir den Wal verstehen.
Okay, sehr gut. Mehr Open-Source-Standards für Wale. So machen wir ja. Das.
Das ist gut. Was sollen die benutzen?
Naja, ich meine, wenn es in der Cloud ist, dann muss es ja auch irgendwo noch auf der Erde auch noch sein, im Wasser.
Ja, die sollten eine Open Claw haben, auf jeden Fall, damit sie was zu essen haben. Und was brauchen wir noch? Ja, diese anderen Krabbentiere da.
Ja.
Rust, absolut. Alles in Rust am besten.
Ja, absolut. Machen wir das in Rust.
Genau. Okay, top. Wenn Bitwarden auf Rust gesetzt hätte.
Ja, wären dann, sie jetzt schon überall.
Dann hätten sie, wären sie nicht von dieser Supply Chain, von dem Supply Chain Incident von Checkmarks betroffen gewesen. Es wurde wohl 1,5 Stunden ein bösartiges Paket unter dem Namen Bitwarden CLI über den NPM Package Manager verbreitet. Das war das
so
am
gut.
22. April zwischen 5.57 Uhr und 7.30 Uhr BMET ist, oder? ET?
War es da bei uns Nacht oder nicht?
Ich überlege
es gerade. Heißt B, ist es nicht britische Zeit? Dann muss es genauso Nacht oder auch nicht gewesen sein wie bei uns.
Ja, was ist denn jetzt? Also ich kann mir unter diesen Zahlen nichts vorstellen. Das ist ein Problem für Deutschland. Das ist ein Problem für den Deutschland-Stack.
Nein.
Das ist das Interessanteste eigentlich.
Nein, die okay, dann ist kein Bitwarden.
Also kommt drauf an, wann du deine Updates automatisch einspielen lässt.
Ich mache bestimmt keine automatischen Updates von meinen Dependencies von NPM. Das ist eine aktive Entscheidung. Da entscheide ich mich für ein Update.
Sollte es dafür vielleicht auch sein. Auf jeden Fall, falls man in dieser Zeit irgendwie ein Update eingespielt hat, sollte man tunlichst und am besten schon vor 2 Tagen das Paket komplett löschen und den Cache leeren und dann neu installieren. Genau, damit man eben dort wieder ein sauberes Paket von Bitwarden CLI installiert bekommt.
Eastern Time.
Du musst natürlich also erstmal deinen Computer aufräumen.
Da steht nur ET, ne? Also Eastern
ja,
Time.
Ja, Eastern Time, ja.
Ja, ja, dann ist es also amerikanische Zeit. Ich habe gedacht, das heißt irgendwas mit britischer Zeit. Nee, nur Eastern Time. Ja, warum können sie nicht einfach UTC angeben? Was soll der Quatsch?
Ja, ich
will
dann
wissen,
nicht.
Was... Ja, geil, gut. Ja. Also guckt, falls ihr da irgendwelche Updates gemacht habt und dann habt ihr wieder nicht auf uns gehört, weil wir ganz ja nie Updates machen. Dann müsst ihr dringend jetzt Updates machen, weil ihr habt ja schon kaputtes Update. Genau. Gut. Firefox? Anyone? Oder kommen wir gleich zu Windows?
Was ist mit Firefox?
Firefox und Mythos. Und? Ich habe keine Ahnung, was für ein Firefox-Mythos es gibt.
Aber von Mythos hast du gehört.
Nein.
Mythos ist dieses AI-Modell, Security-Analyse Hacking
ja,
von
ja, okay.
Anthropic, was sie nicht freigeben, weil sie sagen, ist zu gefährlich.
Doch, davon habe ich gehört.
Und ich habe diesen einen Tag nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, dass der Firefox ein Update gebracht hat, wo sie drin sagen, dass unglaublich viel mit Hilfe von Mythos identifiziert wurde und deswegen jetzt neue tolle Features da sind.
Okay.
Oder Sicherheitslücken. Es gab aber heute, glaube ich, die Nachricht, dass der amerikanische Geheimdienst Zugriff auf Mythos hat wohl.
Klar. Wer auch sonst.
Wie ist Aber die, das ja, ist auf der schwarzen Liste, ja die dürfen die das doch gar nicht benutzen.
Doch, doch.
Es kam ja auch die Nachricht, dass leider Unbefugte auch Zugriff auf Mythos bekommen haben. Was sich die Frage stellen ist, wenn sie dieses Modell haben, was so gut darin ist, Sicherheitslücken zu finden, warum sie dieses nicht erstmal dazu nutzen, ihre eigenen Sicherheitssysteme sicher zu machen, um den Zugriff auf dieses System, also es ist schon dieses, es ist alles verrückt.
Also ich würde sagen, jede Nachricht ist, jede Art von Nachricht ist Werbung und zwar gute Werbung. Und je öfter man darüber spricht, desto besser ist ihr Produkt. Ja. Und ja, also es kann schon sein, dass es hochperformant ist, weil es halt auf diese Art von Schwachstellensuche trainiert ist, ja. Ich meine, die anderen Modelle kriegen ja auch andere Sachen hin, kriegen ja quasi eine Full-Stack-App in einem One-Shot hinten. Warum sollte es nicht quasi auch sowas gehen? Und ja, genau. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für Open-Source-Projekte, die dann auf einmal vor die Probleme, also wenn das quasi so weit kommt, dass das von jedem dann auch genutzt werden kann, dann kann es natürlich auch von bösen Leuten benutzt werden. Und wenn du dir halt das Open-Source-Software anschaust, dann, und die halt nicht gerade frisch in Rust geschrieben ist, dann hat die halt Security-Probleme. Und ist natürlich doof. Und das geht natürlich besser mit Open-Source-Code, weil den kann man ja direkt lesen. Ich meine, auch das Modell ist wohl auch relativ gut im Blackbox-Testing, also ohne, dass du quasi den Source-Code hast, kann das quasi trotzdem einen Angriff machen, aber ist natürlich besser und einfacher und schneller, wenn du den ganzen Source-Code vor dir ausgebreitet hast und dann sagst, bitte finde alle Bugs. Und dann macht's das.
Dann macht's es einfach. Okay, dann jetzt Windows.
Windows Subsystem for Linux.
Ja.
In Version 9.
Hä? Ah, okay.
Ich verstehe auch nicht diesen. Das ist immer sehr komisch. Ich denke immer, es müsste doch andersrum heißen, oder?
Es müsste ein Linux Subsystem für Windows sein.
Nein, es ist ein Windows Subsystem for Linux, weil du betreibst Linux unter Windows.
Ich betreibe
es auf meinem Linux. Oder ist es oben drauf? Das ist halt die Frage.
So, ja, ist ein Windows Subsystem für Linux. Nee. Ja, okay. Nee,
ich verstehe es nicht.
Krieg Knoten im Gehirn. Was ist jetzt das Tolle daran, dass ich jetzt endlich mein Windows 95 auf meinem Linux habe? Oder habe ich jetzt einen habe ich jetzt unter meinem Windows 11 ein Linux mit einem Windows 95, oder?
Nee, also pass auf.
Ja, pass auf, genau.
Du hast ein richtig sackaltes Windows, ein Windows, was ist das, 95? Ja, Windows 95.
Seriously, und da habe ich jetzt ein Linux
und
drauf?
Und dann kannst du da ein Subsystem von Linux haben.
Nein, echt.
Doch, und zwar direkt im Ring 0, also ohne irgendwelchen Security-Bullshit-Virtualisierung, einfach direkt drauf, ja.
Ja, aber warum?
Ist geil.
Weil es geht und der Autor behauptet, er hat es ohne AI gebaut. Und das verdient Props.
Props, okay. Genau.
Gut. Ja.
Ja, aber das ist doch das gleiche Level wie dieses Z80 neues Betriebssystem-Ding, ja. Du kannst es einfach machen und es ist krass.
Ja. Nee, ist okay.
Und jetzt, wenn du nochmal ein Windows 95 finden solltest, kannst du da zack, direkt Linux starten. Vielleicht ist es sogar kompatibel zu diesem, wie ist es, Proton OS? Nee, wie heißt das eine Ding, dieses Windows-Nachbau?
Ich müsste Hardware, also selbst wenn ich die CD noch hätte, müsste ich Hardware finden, wo ich mich trauen würde, das drauf zu installieren. Das explodiert doch wahrscheinlich alles. Es gibt doch gar keine Treiber für Windows 95 für das Zeug. Es geht doch alles nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Mit CD-Laufwerk oder so nachinstallieren.
Das einfach funktioniert.
Ja, schon, aber ich kann mir auch gleich direkt Linux installieren. Ich traue nicht erst einen Windows 95 auf einem System installieren, um dann dort, ja, aber okay.
Hey, weil man es kann.
Das denkst du jetzt?
Aber dann.
Genau. Wenn ich meinen Z80 raushole und da mein Windows drauf installiere, dann kann ich in dieses Windows auch gleich mein Linux installieren. Ist okay. Gut. Schön. Nee, also ich meine, Just for the Fun ist sicher, sicher cool, aber ist nichts, was ich jetzt bräuchte. Können wir das so zusammenfassen?
So sad.
Gut, haben wir noch was in den News? Ich muss erst mal an die richtige Stelle scrollen. Ah ja, Debian hat einen neuen Projektleiter gewählt oder eine Projektleiterin jetzt zum ersten Mal.
Top.
Genau. Also das ist, ja, doch cool irgendwie, dass ja, das jetzt auch
sieht endlich super nett aus.
Möglich ist. Genau. Mit dem letzten Debian-Projektleiter, das war ja der Andreas Tille, hatte ich erst vor kurzem mal, oder vor kurzem, letztes Jahr im Oktober oder so ein Interview gemacht. Könnt ihr euch auf Radio Tux anhören noch. Und genau, der hatte ja damals schon gesagt, er tritt auf jeden Fall nicht nochmal an. Und von dem her finde ich jetzt cool, dass es jemanden gibt, der die Nachfolge antritt und dass das eben auch eine Kandidatin war, das ist eine indische Entwicklerin und die diesmal gewählt wurde. Ja,
ja top.
Coole Geschichte, drücken wir die Daumen. Die Wahl ist ja immer für ein Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das ist nicht so lange.
Genau, wünschen wir ihr viel Erfolg, dass sie die Richtung, die sie dem Debian-Projekt im nächsten Jahr geben will, dass er das auch alles durchhält und ja, ihre Ziele durchsetzen kann da an der Stelle. Sind wir gespannt. Ja, das zu Debian. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind, nee, Themen haben wir nicht. 3D-Druck. Hat jemand was 3D-druckt?
Ja. Was ein habt ihr gedruckt? Ein 3D-Druck der Woche habe ich mitgebracht. Das aber ich stehe nicht zu Opas. Und vor allem meiner ist weg. Warum steht meiner nicht mehr da?
Was?
Ist klar, ich paste meinen nochmal.
Ich glaube, du wirst gehackt, Mann.
Na, ich glaube eher, hier ist das Pad irgendwann abgestürzt und das
kann überhaupt gar nicht sein. Nico hat doch, hat doch die Downloads deaktiviert.
Das hat auch immer gut funktioniert.
Ja, ja. Ich habe jetzt rausgefunden, ne? Irgendwie mein Upload war tatsächlich die ganze Zeit dicht hier.
Wahrscheinlich hat dann Windows 95 erstmal Updates gemacht.
Genau.
Also, ich hab 3D-Druck der Woche mitgebracht. Den ersten Fidget-Spinner, den ich verstehe.
Die verstehen. Die Dinger drehen sich. Da gibt es nicht zu verstehen.
Nicht Fidget Spinner, sondern Fidget Toy, so, sorry. Aber es dreht sich trotzdem. Also ja, es ist könnte auch ein Spinner sein. Das ist auf jeden Fall das erste davon, was ich ganz lustig finde. Es ist eine kleine Kugelbahn, die ein geschlossenes System ist, wo Kugeln drin sind und ein Ring außenrum hat, den man drehen kann und damit befördert man die Kugeln immer wieder nach oben und von oben fallen sie dann runter und gehen in den Ring zurück. Hintergrund war
voll groß gedruckt, das ist ja super cool.
Ja, das gibt's auch in groß, genau, da kann man das dann an die Wand hängen. Das habe ich noch nicht gedruckt, aber es reizt mich die ganze Zeit schon.
Ja, also diese Größe, was er da quasi hat, als, weiß nicht, da gibt's so ein GIF in groß, weil er die Hand hat nebenbei, halt, das ist schon richtig geil, weil es ist ja richtig, richtig groß.
Genau, da sind normale Murmeln drin, wenn ich das richtig sehe, so Glasmurmeln. Genau, ich hab die kleine Variante gedruckt, Hintergrund ist der, dass mein Sohn total auf Kugelbahnen abfährt und
zu Recht.
Er wollte unbedingt etwas Kugelbahnmäßiges gedruckt bekommen und das war so das, was auf die Schnelle ging. Und ich habe auch die Kugeln, die Murmeln 3D gedruckt. Da gibt es so ein kleines eine Druckplatte mit Murmeln dabei und dafür habe ich meinen Snapmaker hier verwendet, weil ich habe die zweifarbig gedruckt und das war echt ganz lustig, dass das, ich habe nicht die kompletten Murmeln zweifarbig gemacht, sondern ich wollte eigentlich einfach nur vier Murmeln in einer anderen Farbe haben. Ja, man hätte auch zweimal die Platte drucken können, das ist auch die sinnvollere Variante, wenn man einen ganz normalen, also wenn man so ein Bambolab mit einer Nozzle hat, aber dank des Multi-Tool-Head war das dann zeitmäßig gar nicht so viel länger. Ja, also eine Viertelstunde länger hat's gedauert mit vier weiteren Kugeln mit in einer anderen Farbe. Ja, die sind echt sehr lustig, kann man sich mal anschauen, kann ich empfehlen.
Gut. Und was hast du noch gedruckt?
Stress. Das war genau ein also auf Maker World steht hier stachelige Gelassenheitskugel bei der Übersetzung.
Was ist das, AliExpress oder was?
Naja, es ist halt diese blöde Übersetzung. Du kriegst ja alles nur in deiner Sprache irgendwie ausgegeben.
Spiky Serenity Sphere steht bei mir. Aber ja. Kann man das auf Deutsch stellen? Wie geht das überhaupt?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das zurückgestellt bekomme.
Fuck, ey.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Druck. Also die Kugel wird in der Mitte geteilt gedruckt, so dass sie halt wirklich auch schön rund wird, ohne Support. Und hinzu kommt noch so ein kein Quadrat, aber so ein, ja, was ist das, so ein
Kissen,
auch kein Trapez, wie heißen die Dinger, ja, so ein Kissen, es wird auf jeden Fall noch so ein Pünüpsel für in die Mitte so dass du dann die zwei Hälften aneinander ineinander stecken kannst. Also das hält auch ohne Kleber und alles, ist ein sehr guter Druck, sehr gutes Design. Die Stacheln sind wirklich sehr stachelig. Das ist mir gefällt's, ich mag sowas. Ich habe auch so eine Matte, wo man sich drauflegt, die sehr stachelig ist, aber das ist nicht für jedermann.
Und so eine Matte kann ich nur empfehlen, auszuprobieren, die sind super.
Ja. Und das ist halt für so zwischendurch, mal in die Hand nehmen, durchkneten oder halt unter die Füße legen. Ja. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Kann man, lässt sich sehr, sehr einfach drucken. Und ja, das waren meine zwei 3D-Drucker.
Sehr schön.
Cool. Dann kommen wir zurück zu meinem. Ich habe es dann jetzt mittlerweile geschafft, den Link da rein zu pasten. Und zwar habe ich mir ein elektronisches Schaf zugelegt. Und für das elektronische Schaf wollten die verrückte 200 Euro für so eine blöde Garage, also so Dach auf Ständern haben. Zum Glück habe ich kurz geguckt, ob jemand das gleiche Problem schon mal hatte im Internet. Und siehe da, es gab dafür eine Garage. Und wahrscheinlich, man muss auch überhaupt gar nicht nach dem eigenen Roboter suchen. Einfach ausmessen, wie groß das Ding ist, was für eine Grundfläche man abbildet. Und dann, es gibt unzählige davon. Ich habe mir halt eins genommen und bin dann noch im Baumarkt vorbeigefahren und habe mir eine 50 mal 60 Zentimeter große Plexiglasscheibe gekauft. Im Zuschnitt, die sonst hatten die nur komische Maße da. Aber das ist dann, also es hat dann 30 Euro gekostet und ein Filament habe ich jetzt dann vielleicht, weil ich den einen Fuß zweimal drucken musste aus Gründen, 10 Euro, wenn es viel, ach, ich habe doch keine halbe Rolle verdruckt. Naja, aber eben unterschiedliche Teile.
Wie teuer ist deine Rolle, ey? Kostet deine Rolle 20 Euro oder was?
Ja, man nimmt ja immer nur das schöne Filament, ne?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo ich eine Rolle über 5 Euro gekauft habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist
eine Kilo-Rolle. Naja, gut, also meine Kilo-Rollen sind alle teurer als 5 Euro, aber ich kaufe sie auch nicht für 20, ja.
Nee, Kilo-Rolle, wie gesagt, nie über 5, also vielleicht 5,50, aber dann...
Bestellst du direkt bei AliExpress oder wo,
ja.
Was ist der Geheimtipp für den Shop?
Ja. Ja, der Geheimtipp ist Coins.
Ja. Du musst mit Coins zahlen. Okay. Ja, das ist natürlich,
also du hast quasi durch Gamification, aber dann gibt's halt wirklich, weiß ich nicht, 70% günstiger als was der Listenpreis ist, und der Listenpreis ist halt 12 Euro, 70% günstiger, dann noch 2 Euro Shipping drauf und dann kriegst du die halt für den Preis.
Ja.
Und ja, wie gesagt, es ist lange her, wo ich mehr als so das bezahlt habe.
Sweet. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall, ich habe das gedruckt. Das Modell, eben die Füße sind, bestehen letztendlich aus 3 Teilen jeweils. Und die kann man zusammenstecken und dann mit Erdankern in der Erde verankern. Und die Plexiglasscheibe dazwischen klemmen und fertig. Und schon hat man ein Dach, was deutlich günstiger war als das, was der Hersteller aufruft.
Cool, ja.
Sieht auch nicht so schlecht aus, schon cool.
Ja.
Jo.
Gut, Felix,
top. Was hast du gedruckt?
Ich habe noch eine Sache gedruckt, das wollte ich hier einmal kurz erwähnen. Wir haben schon ein paar Mal SCADIS gesagt, diese IKEA-Dinger. Und ich hatte da ganz viele verschiedene Arten von Tape-Haltern schon ausprobiert. Und die sind dann halt immer so quer an der Wand direkt dran und muss man so abziehen und die sieht halt irgendwie komisch aus. Und ich habe jetzt hier einen Tape-Halter genommen, wo du quasi nur die, so ähnlich wie bei deinem Schaf, wo du quasi nur links und rechts druckst und in der Mitte hast du dann einfach zwei Stangen, legst sie da rein, legst alle Tape-Rollen, die du hast, oben drauf und dann ist fertig. Ist jetzt bei mir knapp einen Meter, glaube ich, und voll mit Rollen. Davor hingen die halt alle so komisch quer an dem Ding dran und so ist besser. Und man kriegt die einfacher ab und so. Es fallen nicht die ganze Zeit runter oder wackeln hin und her oder so. Ja, das wollte ich hier quasi einmal anbringen. Es ist einfach ein besseres Design, das auf zwei Rollen, auf zwei solchen Stäben zu haben, anstatt die da irgendwie hängen zu haben. Meine Meinung.
Ja, ist cool.
So.
Cool. Rumheulen will keiner, dann kommt es so.
Sekunde.
Ey, warte, da hat noch jemand noch was.
Ach so. Ja, ich habe noch was.
Schnell noch
das
hier.
Meine Güte.
Ja, das habe ich nicht 3D gedruckt. Also ich habe es noch nicht gedruckt, aber ich habe das gefunden und ich dachte, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Solda, ein modulares USB-C betriebene Lötkolben-Kit. Das kann man sich auch kaufen, aber die kompletten Teile sind auch auf MakerWorld zum Downloaden und Drucken. Die Dokumentation lässt ein kleines bisschen wohl zu wünschen übrig. Ich habe mal so die Kommentare durchflogen. Da kriegt man den ein oder anderen Tipp auch und die meisten fanden halt die Bastelarbeit dazu dann auch schon ganz nett. Ich dachte, das könnte vielleicht den ein oder anderen interessieren.
Sieht ein bisschen aus, als sollte es Gridfinity sein, ist es aber nicht ganz.
Nee, ist es nicht, leider nicht, ja.
Ja, puh. Naja, dann genau, erzähl doch einfach mal, wenn fertig ist.
Genau, Felix, der Chat fragt gerade, du musst das mit der Gamification aber gerade erklären. Also was tust du, um die Coins zu bekommen?
Du drückst jeden Tag einmal drauf, dass du Coins haben willst, dann kriegst du Coins. Und dann hast du genug Coins und dann kaufst du das. Und das ist fertig.
Wo drückst du drauf?
Auf der App, da drückst du auf Coins und dann kriegst du Coins und dann ist fertig und dann machst du es wieder zu, bis es zu Filament brauchst quasi. Das ist wirklich alles. Also ich spiele nicht irgendwelche krassen Games oder mach da irgendwas anderes, sondern ich drück da quasi einmal am Tag drauf, dass ich Coins haben will.
Genau, von anderen Leuten habe ich gehört, dass wenn man Modelle hochlädt und so ein bisschen diese Community-Modellspiel mitspielt, dann kriegt man noch schneller Coins.
Ach so, nee, das nicht bei MakerWorld, sondern bei AliExpress oder was.
Bei Ali machst du das. Ach so.
Ja, genau, da gibt es Coins und mit diesem Coin Shop kannst
hier,
du dann
bei
quasi
bei MakerWorld gibt's ja auch so Coins. Ach so,
die genau, aber da kriegst du nicht zum einfach ich möchte jetzt Coins haben.
Ja, genau. Nee, da musst du, ich weiß gar nicht, wie das bei MakerWorld geht, aber da habe ich auch Coins, aber irgendwie nicht so viel, dass man dafür dann so viele Rollen Filament für
Ja, du musst eigene Modelle hochladen, dann gibt es noch irgendwie so, dass du, wenn du boostest, die Regeln ändern sich immer ein bisschen. Also es gab am Anfang auch fürs Kommentieren von Modellen oder fürs Bewerten von Printprofilen, fürs Hochladen von Printprofilen und so Sachen. Ja, für all das gab es halt Punkte. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, ob das wirklich noch so der Fall ist. Man kann da in seinem Profil halt immer sehen, ich habe irgendwie alles bis auf eigene Modelle schon hochgelevelt. Ja, keine Ahnung, fehlt.
Diese Gamification World.
Mhm.
Tja.
Gut.
Ja. Ah, apropos Gamification, aber das machen wir heute nicht mehr. Wir hatten da neulich ja was auch im Chat, was wir vielleicht nochmal hier aus dem Gamification-Ding in den Podcast bringen wollen.
Schreibt es in die nächste Sendung. Das machen wir da. Kinderquälen, glaube ich, war das. sind wir jetzt durch oder bist du jetzt doch...
Wir sind mit dem Thema durch.
Gut,
ich glaube,
lese
vor. Ja. Das ist Premiere. Niemand hat was zu jammern und das in Deutschland. Unglaublich.
Jo, Lesefluch. Alle sind glücklich, ja. Das ist aber toll. Wir hatten euch einfach nicht genug Zeit gelassen. Aber egal. Gut, ja.
Genau,
Jeff.
Ich hoffe mal, dass der Artikel noch frei ist, weil ich habe gerade gehört, dass manche Artikel nicht frei sind mehr nach einer Zeit.
Der ist noch frei, ja.
Der ist noch frei, ja. Genau, wieder dieser tolle Idiot von Nvidia-Chef.
Der hat sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochgearbeitet.
Ja, genau. Aber er möchte halt seinen Mitarbeitern kein Geld geben, damit sie sich nicht zu Milliardären hocharbeiten können.
Die müssen auch alle Tellerwäscher sein.
Ja. Auf jeden Fall ist er der Meinung, dass wir mittlerweile AGI erreicht haben.
Die haben wir das? Alles wissende Intelligence, nee, was heißt das? All Global, keine Ahnung.
Artificial General Intelligence.
Genau.
Die Idee ist quasi, dass quasi das Ding sich selber denkt und sich dann selber weiterentwickeln kann damit.
Ja, allgemeine künstliche Intelligenz halt, ja.
Genau. Also quasi sich selber verbessern, um dann quasi sich weiter selber zu verbessern.
Glaube ich nicht. Aber okay.
Ja, ja auch nicht.
Ja gut, wir haben halt KI-Modelle, die jetzt von KI-Modellen trainiert wurden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, also wie das jetzt, und, also das ist jetzt quasi einfach nur, weil die anderen kein Geld haben und die einen einfach eine Bazillion Fake-Internet-Geld bekommen haben und damit dann halt Grafikkarten gekauft haben. Das baut quasi auf dem Trainieren von den anderen Leuten auf. Ja, ist quasi ein bisschen wie Diebstahl, aber ist okay.
Ja.
Und das ist nicht Artificial General Intelligence. Das ist einfach nur
es ist seine Meinung, deswegen habe ich es mal mitgebracht, weil wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Okay,
gut, ja, aber
könnt ihr euch durchlesen. Euch gegenseitig aufregen.
Also genau. kann man so sehen, aber
nein,
muss man nicht unbedingt so sehen. Ja, es
ist seine Meinung. Okay, gut.
Wer hat das gesagt? Ach, Nvidia-Chef. Ah ja, okay, alles klar. Na gut, der Typ, der auch sagt, Coins für die Leute.
Ja, habe ich ja gesagt.
Genau.
Okay.
Was ist dann
Nvidia?
Ah, Nvidia ist cool. Das ist quasi
das ist cool.
Ja, aber pass auf. Also folgendes, das ist...
Du tauschst einen Buchstaben aus und dann wird's cool. Ja.
Und dann ist es vom
ja. Genau, das CEO. Ist ein Spiel, wo du quasi deine eigene Grafikkarte baust.
Ach, das
und
Scheiße.
Zwar von Sand aus, also quasi so von Transistoren bis hoch zu quasi AI.
Echt jetzt?
Ja. Also quasi mit NMOS und PMOS Switches und wie funktionieren und wie die zusammenstecken und dass die das machen, was du willst. Mhm. Und kannst gleich was lernen.
Gratis neue Designs haben, oder was?
Nee. Ich denke schon, ja.
Nee. Coole Geschichte. Okay. Kann man mal rumspielen.
Es ist jetzt gerade bei Act 3, bei der Software, aber es gibt dann noch zwei weitere Acts bis Act 5, The Shader. Und du spielst quasi das komplette Game durch von gar nichts bis hin zu AI. Mit Mathe und allem und echten Dingen, ja. Sieht ein bisschen aus wie Hausaufgaben.
Ist ja nicht eher ein Lesefuß, ist ja eher ein Pick, aber gut, okay.
Ja, ich glaube, ich habe nicht getroffen. Hm. Also ich habe nicht die richtige Kategorie getroffen.
Hm. Okay. Ja,
also es gibt auch ganz viel zu lesen, deswegen ist schon okay.
Ja. Oh, okay, ja, es gibt zu lesen, was das für Elemente sind und wie man sie verbinden soll. Ja, okay. Gut, dann lest die Infos und baut eure Grafikkarte im Browser.
Ja,
und wenn er Hilfe braucht, müsst ihr nochmal die AI fragen. Die Desk meint.
Was?
Was?
Hey? Ja, dein Thema. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Ja. ich hab noch einen Watch-Fu oder ein Video mitgebracht. Ist nur 11 Minuten, also ein kurzes Video. Da geht es um Pixel, ein kleinen AI-Desk-Assistent, der mit einem ESP und Bildschirm und Co. für unter $50 selbst gebaut werden kann. Genau.
Wunderbar. Und dann sind wir schon bei unserer letzten Kategorie, den Picks. Wer hat was Lustiges, was er den Leuten mitteilen möchte? Was Cooles? Was Geiles?
Ja, ich habe was.
Ja.
Und zwar ein Spiel.
Ach, und jetzt hast du ein Spiel, ja? Vorhin war.
Jetzt habe ich ein Spiel. Ja, davor war es das zu lesen. Jetzt ist ein echtes Spiel.
Ja, ja.
Das Spiel nennt sich Hostile Volume. Und das ist ein Spiel, wo du die Aufgabe hast, das Volumen, also quasi die Lautstärke von der Webseite auf einen bestimmten Bereich zu drehen, zum Beispiel jetzt auf 25. Und das fängt halt relativ harmlos an und es kommen dann immer mehr so Design, also quasi Hostile-Designs dazu, die das dir schwieriger machen, dieses 25% von deinem Volume tatsächlich zu halten. Das ist sehr witzig.
Okay.
Kann man ausprobieren. Es gibt dort wie viel Level? 30 Level. Und ja. Probiert's.
Dann, Sebastian. E-Paper, Display, Gedöns.
Genau, ich habe einmal Terminal, Trimnel mitgebracht. das ist ein E-Paper Dashboard Display. Das habe ich schon mal vor etwas länger gesehen. Es hat sich herausgestellt, dass die Firma es eingehalten hat, dass sie alles Open Source stellt und genau, man kann sich bei denen eben so ein E-Paper-Display kaufen mit einem ESP als Hardware drin. Man kann da auch andere Software letzten Endes dann draufspielen. Aber der Witz ist erstmal eigentlich, ihre eigene Software zu verwenden. Man kann sich eigene DIY-Geräte bauen und an ihren Server mit anhängen oder eben diesen Server auch selber hosten und alles Mögliche. Letzten Endes kann dieses Terminal, ja, keine Ahnung, wie man es
nennt.
Also ein Terminal ohne Strömel. E. kann man halt einfach verschiedene Dinge anzeigen lassen, wie den Terminkalender, das aktuelle Wetter, die Bundesliga-Tabelle oder was auch immer. Ja, ist ein Device ohne Touch Display oder sowas, ist wirklich einfach nur für irgendwo hinzustellen, läuft halt monatelang auf Batteriebetrieb, weil ist eben ein E-Paper und wenn es alle 15 Minuten geupdatet wird, reicht das halt relativ gut aus, genau. Wir haben das jetzt, ich habe mir das halt mal gekauft, weil ich keine Zeit zum Basteln habe und hatte mir jetzt einfach mal ein fertiges Gerät gekauft. Habe mittlerweile noch ein paar andere Sachen in diese Richtung gefunden. Auch DIY-Kits, die von Seed Studio zum Beispiel verkauft werden. Auch eins, was direkt eben als kompatibel mit diesem Terminal ausgezeichnet ist. Aber auch viele andere gehen da eben und können dort angehängt werden. Ist ein ganz cooles Projekt, ist relativ einfach zu verwalten und ja, macht was her. Also wir haben es jetzt im Wohnzimmer stehen, auch die Frau ist begeistert und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja,
definitiv. Okay, noch was? Ja doch, Proxmox.
Ah, ja, genau. Ich habe noch den PVE Note Buddy gefunden. Das ist ein Proxmox Notes Generator. Den kann man sich entweder selber hosten oder man nutzt halt einfach die ich glaube, das dürfte so ein GitHub-Page sein, genau. Und dann kann man sich so schöne Grafiken in sein Notes-File auf Proxmox reinbauen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gesehen hat. Also gerade wenn man diese Community-Scripts verwendet, dann hat man meistens auch relativ tief hübsche Notes, die dann gestaltet sind mit einem Logo und so.
Ja.
Genau, sowas kann man dann damit halt einfach für sich bauen. Ich finde das ganz nett.
Okay, cool.
Cool, jetzt war es ein bisschen zu schnell beim Proxmox. Zu dem vorher können wir das nächste Mal auch nochmal drüber reden. Ich habe mir sowas nämlich gerade selber gebaut. Also auch, weil ich eine ähnliche Anforderung hatte, Kalender an die Wand. Und ich habe mir halt so ein E-Ink-Display bestellt und ein Raspberry Pi Zero und das gebaut.
Ah, okay. Ja, ich habe da mehrere Projekte eben mit ESP dann einfach gesehen. Da lässt sich ja ESP Home auch sehr einfach verwenden und dann
Home-System-Sachen genau, es kommt ein bisschen darauf an, was man draufspielen möchte, was dann einfacher ist.
Genau.
Und ob man denn Kabel dran haben will oder lieber nur ein Akku, ein ESP ist natürlich akkufreundlicher. Ja. Aber ich sag mal, so mit dem Display, also das sollte dann ja, durfte da noch nicht zu klein sein und dann kostet, und dann ist natürlich, dann ist das Gear Acquisition Syndrom, schlägt zu, dann kauft man natürlich nicht das schwarz-weiße, sondern das sechsfarbige. und dann zahlt man für das Display halt schon 100 Euro und dann ist hier der Deal, wo das 7 Zoll Display 120 Euro kosten soll. Das ist fair. Also das ist, klingt erstmal nach viel Geld, aber das ist einfach fair. Wenn dann 100 Euro das Display, 20 Euro der Raspberry Pi, wieder 3 oder 3 Euro 3D-Druck für Rahmen. Das läppert sich zusammen. Also 120 Euro ist ein guter Preis.
Ja, also die Geräte von denen sind preislich, finde ich, ganz in Ordnung. Deswegen habe ich sie auch einfach mal unterstützt. Ich weiß auch nicht, ob ich die Software weiter nutze. Ich hätte ja eigentlich gerne einen Screen, der möglichst bleibt. Ich habe ein Video gesehen von einem, also einen YouTuber gesehen, der hat so eine Hausführung von seinem Smart Home gemacht und der hat dann, weil du gerade gesagt hast, auch ein, man will dann halt nicht so das Mini-Display haben, sondern dann auch mit Farbe und keine Ahnung. Er hat zwar ein Schwarz-Weiß-Display, aber kein Display, sondern einen Monitor. Und ich habe mir dann, ich fand dieses Ding so geil. Der hat das halt schön in so eine Nische rein mit einer Lampe oben drüber, so wie wenn man dann Gemälde hingehängt hat. Unten drunter ist dann ein kleines Schränkchen, wo dann halt die Schlüssel drauf liegen. Ist dann halt so wirklich sehr zentral, wo es dann relativ schnell auch zum Ausgang geht und wie auch immer. Und der hat sich da auch seine eigene Oberfläche gebaut und die hat mich eigentlich so ein bisschen gecatcht, weil er dann so eine Statusleiste auch drin hatte, die eben einfach Icons einblendet für bestimmte Aktionen, die laufen oder für jemand, der nice. Eben ja. gerade abwesend ist oder so Sachen.
Ja.
Das würde ja nämlich schon reichen. Ja.
Genau, das, was ich da gefunden hatte, das bietet auch recht viel. Lass uns dann nächstes Mal drüber reden. Das ist
gerne. Schreibt euch auf, genau.
Ja.
Dass wir, oder
das können wir als Hörer. Thema nächstes Mal machen, ne?
Ja, dann ja. mach doch mal. Würde mich auch persönlich interessieren. Gut. Und dann hast du noch My Open Agent, Agent Open, oh My Open Agent.
Ja, oh My Open Agent, das ist, ja, oh My ZSH.
Ja.
Es gibt ja diesen Open Code. Das ist ein Client-Tool für da kann man jegliches Modell letzten Endes verwenden, halt mit überwiegend über die API-Anbindung an die einzelnen Modelle. Aber ist halt dadurch relativ flexibel und hat eben ein Tool, was ja mit dem man arbeiten kann und muss sich da nicht jedes Mal auf ein neues Tool auch einstellen. Und dieses Oh My Open Code ist ein Projekt, was letzten Endes auf dieses Open Code aufbaut und ihm dann andere Skills zur Verfügung stellt. Unter anderem eben so Multi-Agent-Arbeit, dass du eine KI hast, mit der du kommunizierst, die wiederum aber hinten dran eine komplette Armada an Sub-Agents dirigiert und dann auch einen bestimmten Workflow abläuft mit ich lasse zuerst einen Architekten das Ganze planen und dann weiterreichen und, ja. Das macht dieses Teil halt automatisch. Ich habe es nie so eingesetzt, wie es eingesetzt werden soll, weil dann muss man relativ viel Tokengeld besitzen erstmal bei verschiedenen Anbietern, weil sie halt wirklich geguckt haben, für jede Aktion, die dieses Tool können kann, soll, wird halt jeweils das beste Modell verwendet. Ja. Also für die einzelne Aufgabe jeweils, die es da erledigen soll. Und dementsprechend muss man dann halt bei OpenAI, bei Claude, bei Gemini und Co. eben jeweils Tokens haben. Genau. Nee. Aber nee. Man kann es eben auch nutzen mit nur einem Modell oder mit nur einem Account. Ich habe für OpenCode gibt es ja auch dieses, das OpenCode Zen, das ist noch relativ jung. Da kann man eben auch Tokens kaufen und hat dann eben Zugriff auf verschiedene Modelle über die API von OpenCode direkt. Und darüber kann man das dann halt zum Beispiel auch nutzen und steuern.
Ja, ja nee, ich benutze noch Jan.
Bester Mann, ja.
Gut, dann sind wir durch mit dieser kleinen feinen Sendung. Und ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, don't drink and debug bis dahin, weil das ist nicht so schön. Aber wir hoffentlich werden wir ein, zwei Sendungen im Mai machen. Spätestens die Sendung mit dem Trinken, gucken wir mal. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Bis mit dem Ingo, seinem Keller.
Ja, der hoffentlich nicht mit Wasser vollläuft, aber dafür trotzdem.
Oder welches Zeug wieder downloadet, während wir senden.
Ja, das habe ich jetzt ausgemacht. Jetzt richte ich mich auf.
Gut, zwei Drittel die Sendung fertig und dann schon ist dein Download ausgemacht.
Ja,
das ist schon
genau.
Super.
Ja. Ja, ich musste ja auch erst.
Besser spät als nie.
Genau. Durfte ja hier mit euch quatschen und hab nicht versucht, meinen Keller zu fixen. Das machen wir dann erst hinterher. So. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
Tschö.
Tschö. Ciao.